Ich bin ein älterer Mann und höre auf Twitch alte TKKG-Hörspiele und die Leute können mir aus Mitleid Almosen zukommen lassen.
Ja, noch lachen wir.
Der Rose.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörspielfans und artverwandte Echsenmenschen. Hier meldet sich wieder das Duo der Lust, Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Er wird betrieben von zwei hochinteressanten Personen. Einmal hört ihr heute ihn, den Satiriker, der mit bloßen Händen unsere demokratische Gesellschaft im Gleichgewicht hält, wild, zärtlich, frei.
Felix Scharlau.
In seinem Schatten stehe ich, gebeugt, geschlagen, vom Leben enttäuscht, euer Linus Volkmann. Wir widmen uns heute erneut einem der problematischsten Autoren der deutschsprachigen Jugendliteratur. Rüdiger Greif machte nicht nur Karriere in der Wehrmacht, sondern auch später in der deutschen Rechten. Wir betrachten heute sein verstörendes Stück Willkommenskultur. Ja, auch das gab es. Wir hören die Funkfüchse, Folge 6, Kemals letzte Chance.
Ich habe Claudia eingeschärft, die Handgurke in der Küche neben sich zu legen und auf Empfang zu bleiben.
Dann müssen wir sie ja kriegen. Funkfuchs 1 und Fuchs 2, kommen!
So, ja, Felix, dann auch an dieser Stelle nochmal inoffiziell ein großes Hallo an dich. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wie geht es dir denn heute?
Hallöche. Ja, ganz gut. Wir haben Dienstag, kann man ja vielleicht sagen. Ihr könnt es vielleicht auch an einem anderen Tag hören. Und ja, gearbeitet. Jetzt ist abends. Linus hatte mir versprochen, es wird gesoffen. Dann musste ich den Termin verschieben. Und jetzt höre ich gerade, hier schon halb voll, dass er, weil ja Dienstag ist, nicht trinken würde. Das wusste ich theoretisch. Aber ich dachte natürlich, er verschiebt das Saufen jetzt mit dem Termin. Aber hast du nicht gemacht.
Ach so, ja, gerade wenn man versucht, so ein Regime hinsichtlich seines Alkoholkonsums einzuziehen, ist es schwierig, wenn man bei jeder sich bietenden Gelegenheit Ausnahmen einzieht. Deshalb wird es bei mir so durchgezogen, montags, mittwochs und was dazwischen, dienstags, trinke ich gar nichts und war etwas genervt, als ich hörte, so, oh, Dienstagabend, wie soll ich mich denn so lange wach halten, also ohne einen schönen Koffeinlikör.
Man muss dazu sagen, der ursprüngliche Termin war Donnerstag früh. Okay, wie geht's dir denn? Du warst ja, falls die Leute sich wundern, dass wir in der letzten Folge nicht drüber gesprochen haben, wir zeichnen etwas früher auf, deswegen konnten wir noch nicht so richtig drüber reden. Aber du warst ja lange auf Tournee, habe ich gehört. Wie war das denn?
Ja, Felix, du erinnerst dich ja noch, wie ich manisch in den Folgen immer darauf hingewiesen habe. Ich habe immer die Städte heruntergebetet in der Hoffnung, dass ein paar von unseren HörerInnen dann vorbeischauen, wenn ich meine Veranstaltungen habe. Das ist jetzt alles vorbei und es war schon, also ich fand es psychisch und physisch sehr herausfordernd, sagen wir es mal so.
Ach so.
Ich bin ja dann auch so eine Ein-Mann-Armee und du musst halt unbedingt funktionieren. Und alleine das ist ja schon so eine Belastung. Du darfst nicht krank werden. Es war dann schon Herbst. Rundherum melden alle, schicken dir nur die Bilder von ihren zwei Strichen vom Corona-Test. Ach, vorhin haben wir doch noch dieses schöne Selfie gemacht bei deiner letzten Show. Wange an Wange. Hier, jetzt bin ich positiv und man selber so, oh nein, ich dreh durch. Wenn ich jetzt das, wenn man dann ausfiele, Felix, dann müsste man das alles nochmal verschieben. Und dann müsste ich wieder Gütersloh und Heilbronn oder wo ich überall gewesen bin, jetzt nochmal ein halbes Jahr bewerben. Und das hätte ich auch psychisch nicht ausgehalten. Und deshalb bin ich so stolz, dass ich es geschafft habe. Und habe natürlich versucht, währenddessen auch Spaß zu empfinden. Ja. Naja, ich bin aber dann tatsächlich offensichtlich nicht wegen der Tour, aber dann doch zwei Wochen später habe ich jetzt nochmal Corona auch einschieben können.
Das ist doch schön.
Ja, ich hatte ja dann so getönt, so nein, ich habe keine Zeit für die Post-Tour-Grippe. Die kriegt man meistens nach solchen Sachen, so dann hat man so ein Riesen-Event und danach liegt man erstmal flach. Und weil ich ja alle meine anderen Verpflichtungen nicht habe ruhen lassen als Selbstständiger, habe ich einfach dann bin ich von der Tour einfach weiter an den Schreibtisch genagelt worden. Aber dann hat es mich jetzt doch erwischt und ich musste irgendwas absagen. Aber das war eine Moderation, die muss ich nicht nachholen. Und was ich noch sagen möchte, ich habe tatsächlich viele Leute auch aus Ausnahme der Rose-Zusammenhängen getroffen. Ich war ja in ganz Deutschland fast unterwegs. Und es waren auch Leute, die du so magst. Also ich habe ja deine Lieblinge Fotis Norris, mit denen habe ich an der Stange getanzt in Leipzig. Und auch Maren, mit der du immer so viel schreibst, habe ich in Kiel getroffen. Das darf ich bestimmt verraten. Ah,
Grüße.
Ja, also dahingehend war es wirklich ein Schaulaufen. Also in jeder noch so skurrilen Stadt stand dann irgendjemand mit unserer Kassette oder sonst was da und hat mich auf den Podcast angesprochen und gar nicht auf das, was ich auf der Bühne gemacht habe. Habe mich jedes Mal sehr gefreut. Ich glaube, das habe ich dir bei Nessie schon gesagt, irgendwie vorauseilend. Also das tut mir so ein bisschen leid, dass ich diese ganze Liebe, die dieser Podcast auch evoziert und die sich irgendwie auf uns kanalisiert, dass ich die jetzt so stellvertretend abgeräumt habe. Weißt du, du kriegst das Geld immer, was man uns spenden kann, aber ich habe eben die ganze Zuneigung jetzt bekommen. Frag mal, wer es besser hat.
Ja, also Linus muss ein ziemliches Steuerproblem haben, so oft wie ich ihm jetzt schon angeboten habe, dieses Geld mal zu kriegen. Ich habe wirklich seine Bankverbindung nicht, nicht meine PayPal-Adresse, denkt man jetzt, kann ja gar nicht sein, aber wir haben wenig mit Geld sonst zu tun und er müsste es einfach nur schicken, er macht es nicht. Ich glaube, ihm ist das tatsächlich dieses ganze Geld wert, dass er hier immer wieder betonen kann, ich würde es ihm nicht überweisen. Aber es ist auch schön, wenn das dein Hobby ist, bitteschön.
Ach, das ist ja hier ein Gratis-Podcast. Also wenn man möchte, kann man an unsere Webadresse, nee, an unsere Mailadresse, ausnahmederose@gmx.de, kann man tatsächlich auch eine kleine Unterstützung spenden. Nee, man darf nicht spenden sagen. Keine Ahnung, ich rufe es ja eh nicht ab. Das landet erstmal bei Felix und der versorgt es treuhänderisch für mich.
Ja, in der Stiftung. Oh Gott, darf man auch nicht sagen. Naja, auf jeden Fall danke an alle, die es getan haben. Es ist auch in letzter Zeit wieder häufiger passiert, nur Linus wird nie davon erfahren. So, wie geht's weiter?
Ja, Felix, also ich freue mich ziemlich auf unser Handgurkenthema heute. Du wirst sehen, das ist brisanter, als die Polizei erlaubt. Und um da reinzukommen, müssen wir natürlich das Protokoll erstmal durchreiten. Und das sieht vor, jetzt wird Feedback verlesen. Ist ja immer noch ein deutscher Podcast.
Ja, muss alles seine Ordnung haben. Soll ich mal anfangen? Es geht auch schnell.
Ja, bitte.
Preußisch zackig. Ich wollte einfach mal, ich habe es glaube ich mal angedeutet, vielleicht sogar beim letzten Mal, dass es ja schon Beschwerden gibt auch, ne? Also wir lesen hier immer vor, so wie jeder gute Podcast, der ein bisschen nach außen sowas ausstrahlen will, da lässt man die Kritik auch gerne mal weg, ne? Und es gibt ja auch diverse Möglichkeiten, uns online auch was zu schreiben und da kann man das teilweise freischalten und das machen wir dann auch unter Umständen nicht, wenn es uns total nervt. Also nicht, wenn da steht, irgendwie, ich fand die Folge nicht gut, sowas schalte ich schon frei. Aber sowas wie hier, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte es trotzdem mal vorlesen, weil ich es so dermaßen witzig fand. Geht auch ganz schnell, ist nur ein Satz. Dass ihr sogar ständig Terroristen und Schwerverbrecher gendert, ist einfach lächerlich. Das mit einem S natürlich auch. Da muss man dazu sagen, das war zu der Folge das Geiseldrama von TKKG, wo es ja, wenn ihr euch erinnert, um so eine Art RAF-Klon ging, wo ja in der Folge literally auch eine Frau eine große Rolle gespielt hat. So wie bei der normalen RAF auch. Also wenn dieser Kommentar jetzt darauf abzielt, dass wir jetzt irgendwie das so offen gestalten wollten bei der RAF, dass da irgendwie viele Transpersonen mit dabei gewesen wären, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt bei der 70er Jahre RAF. Aber das ist schon tatsächlich ein Fall, wo man mal von dem rein maskulinen etwas abweichen kann, weil da waren wirklich einige Frauen dabei. Das ist ja wohl wirklich nicht abzustreiten. Deswegen fand ich das einen wahnsinnig lustigen Kommentar. Hab mich gefreut. Ich weiß nicht, wie ging's dir?
Ja, freischalten heißt, ne, das ist Podigy, unser Anbieter, auf dem wir das hochladen und der das überall hin vertreibt, wo ihr es dann auch hört. Und da darf man dann eben sich noch aussuchen, ob man das Feedback zulässt. Und das wäre auch sowas, was ich jetzt nicht freigeschaltet hätte. Also überhaupt, also diese ganze Scheiße mit der Genderei im Sinne von so, kann man uns das nicht einfach machen lassen? Also man muss ja noch nicht mal die ganze Zeit applaudieren, aber dass die Leute so offended sind davon, also natürlich will man es deshalb gerade auch erst recht machen.
Zumal ich das gar nicht konsequent mache, das höre ich, beim Abhören merke ich das immer, dass das gar nicht konsequent passiert. Aber hier war es einfach wirklich lustig, muss man sagen. Hast du denn auch Feedback bekommen?
Ja, und ich werde einfach, wie du sagen würdest, in dasselbe Horn tuten. Und zwar
stoßen, sagt man.
Ah, ich kenn's, weißt du, ich bin so ein bisschen der internationale Typ von uns beiden. Das heißt ja auf Englisch, da heißt das Sprichwort ja to toot my own horn. Also daher bin ich wohl drauf gekommen. Aber stimmt, du hast recht, stoße ins Horn. Wir sagen auch nicht Feedback, sondern wir sagen Rücklauf ab jetzt.
Rückkopplung.
Und zwar, also, hier beschwert sich der Joe. Hey, moin Linus. Warum gab es denn gestern keine neue Folge Ausnahme der Rose? Damit habt ihr unsere zweiwöchentliche Sonntagsroutine komplett durcheinander gebracht. Wir hoffen, da kommt noch was. Liebe Grüße aus Nürnberg. Woraufhin ich kurz intervenierte und sagte so, du, ich glaube, da kommt nichts mehr. Wir haben jetzt ein neues Intervall, was wir hier mal durchbringen wollten, ohne dass es jemand merkt. Daraufhin schrieb er zurück, och nö, ihr müsst dem Bobcast aber auch nicht jeden Schwachsinn nachmachen. Das ist echt schade. Aber nun ja. Das sind auch Leute, die ich natürlich, als ich in Nürnberg war, habe ich mit denen Arm in Arm da gestanden. Es war wunderschön und wie soll ich mich da jetzt wieder blicken lassen? Wieso kommt dieser Podcast eigentlich nicht mehr in 2-Wochen-Turnus?
Ja, das ging tatsächlich von mir aus, kann ich ja mal sagen. Ich habe echt ein bisschen viel zu tun immer und ich möchte das hier als sowas auch für mich Heiliges haben, ja. Ich erlebe das natürlich nicht am Sonntag, wenn ihr das dann hört zum ersten Mal, sondern halt irgendwann anders. Aber es war mitunter recht schwierig, das herzustellen zeitlich. Und ich würde das gerne mit etwas mehr zeitlichem Vorlauf und Freude machen. Und deswegen hatte ich dich gebeten, ob wir das vielleicht mal ausprobieren können. Meine Idee wäre übrigens nur, um das mal transparent zu machen. Also man kann ja mal Tacheles reden. Es ist ja gar nicht so, dass wir, 52 durch 2, 26 Mal im Jahr gekommen wären, sondern wir haben ja diese riesige Sommerpause mal gemacht, wo die Leute sich ja auch schon beschwert haben. Und meine Idee wäre jetzt, wir haben nämlich zum Beispiel letztes Jahr nur 17 Folgen in einem Jahr gemacht, dass man jetzt monatlich praktisch durchsendet. Dann ist man halt bei 12 statt 17. Das ist jetzt nicht so ein riesiger Unterschied. Das ist nämlich gar nicht die Hälfte.
Und dass man jetzt so ein bisschen mehr Zeit hat, warum habe ich denn dein Skript erst heute Mittag erhalten, Felix? Du hattest doch Monate jetzt Zeit, wie du es dir eingeräumt hast.
Dazu muss man sagen, Linus druckt sich das dann meistens gar nicht mehr aus. Also wir merken bei den Aufnahmen, dass er noch sein Altes nimmt, ohne meine Änderung. Und ich muss dann immer sagen, ich hatte doch das und das. Also so viel dazu. Nein, aber da sieht man es mal an dem Beispiel. Ich hatte einfach Stress, unglaublichen Stress. Nee, unglaublich nicht, aber ich hatte wirklich ein bisschen zu tun und hab's dann schleifen lassen, das stimmt natürlich auch.
Ach, der Felix. Aber mir hat gefallen, als er gesagt hat, dass dieser Podcast für ihn was Heiliges sein solle weiterhin. Für mich soll dieses Projekt Arbeit, Arbeit, Arbeit sein, aber gut. Also, wir werden mal schauen. Wir haben ja noch gar keine neue Routine. Nicht wahr? Die letzte Folge, du hast es ja schon preisgegeben, haben wir vor meiner Tour irgendwie gemacht, Nessie, und jetzt sind wir erst in diesem neuen Turnus drinnen. Mal gucken, ob der wirklich alles so entspannt, wie wir uns das erhoffen. Gebt uns deshalb ein bisschen Credit und freut euch darauf, wie Felix gesagt hat, dass wir jetzt auch dann aber in den Sommermonaten senden.
Wer uns schreiben will, ausnahmederose@gmx.de ist immer noch diese herrliche Adresse. Oder bei Instagram. Oder du hast es erwähnt. Wie heißt das Ding? Podigy. Sucht es euch aus. Oder ruft einfach an. Ihr habt jetzt ja alle die Nummer von Linus Volkmann. Ich nehme an, du hast viele Nummern getauscht. Ich kenne dich ja noch von früher. Die meisten haben jetzt einen direkten Draht zu ihm und du kannst mir das dann weiterleiten, die ganzen Sprachnachrichten.
Dann gehen wir mal zu unserem Hörspiel und das geht so.
An Delta Kurfürst 7. Wir haben einen Kranken, 10 bis 20, Waldrandweg, nahe dem Kinderspielplatz. Er kann nicht laufen. Kannst du ihn abholen und heimbringen?
Delta Kurfürst 7 an Fuchs 1, verstanden. Komm in 10 Minuten.
Felix, wir sind hier bei die Funkfüchse von Rüdiger Greif. Du hast es ja im Vorspann schon gehört, mit dem Typen stimmt was nicht. Das werden wir jetzt alles richtig aufrollen, wie die Profis, die wir sind. Und deshalb würde ich gerne erstmal dich fragen, wo hören wir denn diese Folge Kemals letzte Chance?
Ja, da kann man einen weiten Weg zurückgehen zu Folge 2 unseres Podcasts. Hast du wahrscheinlich schon längst vergessen. Wir haben ja schon mal Funkfüchse behandelt und da war das, glaube ich, auch schon Thema. Ich habe mir die Folge übrigens heute Nachmittag nochmal kurz angehört. Junge, Junge, ganz schön scheiße.
Wirklich?
Aber ja, vielleicht schneide ich nur konsequenter jetzt meine Äs raus. Ich werde mal darauf achten, weil du ja diesen Podcast schneidest, ob jetzt wieder so viele drin sind. Also mein erster Gedanke war, wow, was bin ich für ein Moderationstalent geworden? Das ist nur Gestammel. Und auch ein bisschen aufgeregt alles noch. Ich glaube, das ist heute ein bisschen anders. Aber es ist echt einfach lange her. Auf jeden Fall, da haben wir das, glaube ich, auch schon erwähnt. Die Funkfüchse gibt es ja nicht mehr in dem Europa-Kanon, jetzt auf Spotify und den ganzen Streaming-Dingern, sondern die sind nicht mehr neu aufgelegt worden. Wahrscheinlich aus mangelndem Interesse, aber das betrifft ja viele Serien. Die finden sich auf YouTube in einigermaßen schlechter Version, aber man kann es schon sich anhören. Ne? Und du hast es ja schon erwähnt, hier, das ist Folge 6 von 15 waren es, glaube ich.
Ja, vielen Dank, Felix. Und so viel zu den Funkfüchsen. Jetzt kommt das große Quiz am Ende jeder Episode. Und wer mehr zu den Funkfüchsen hören will, der kann ja unsere zweite Folge von Ausnahme der Rose nochmal anwerfen, wo wir uns über Äs durch die Geschichte juckeln. Nein, natürlich, so einfach können wir es nicht machen. Vielleicht muss man vorausschicken tatsächlich, dass wir die, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, wenn es jetzt hier explizit um die Funkfüchse geht, wir haben natürlich die vermeintlich grellste Folge schon drangenommen, weil sie so geil ist. Die Haschischbande wird entlarvt.
Ja, da hatten wir, das weiß ich sogar noch, da hatten wir original Angst, dass es irgendwer anders macht.
Ja, da dachten wir aber auch noch nicht, dass wir in 3, 4, 5 Jahren immer noch senden und ja,
das hätte man sich aufheben müssen. Vielleicht machen wir es nochmal. In einem Monat machen wir das nochmal.
Ja, und die Geschichte war natürlich so toll mit dem Haschisch, als das so weißes Pulver war, was irgendwie unter die Schuhsohlen geschraubt wird. Also das ist natürlich so unfreiwillige Komik. Und das erwachsene Jugendliteratur schreiben, die offensichtlich keine Codes richtig hat. Und man kann dann so hämisch dabei sitzen. Jetzt auch ohne große Haschisch-Kompetenz ist es recht leicht aufzulösen gewesen. Aber da sind wir nicht. Und deshalb habe ich gedacht, so, aber ich möchte unbedingt noch mal eine von den populären Serien machen. Wir machen ja viel 3 Fragezeichen und TKKG, zu Recht. Und jetzt wollte ich aber noch mal zu den Funkfüchsen und habe, finde ich, eine nicht minder brisante Folge aussuchen können. Aber ich würde gern doch mal noch mal ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Und zwar ist mir etwas aufgefallen im öffentlichen Raum, Felix. Und zwar feiert die Handgurke, also das Funkgerät, ein großes Comeback auf unseren Straßen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber diese Unart, dass man einfach in sein Telefon reinbrüllt und das Gegenüber auf laut stellt. Das ist ja jetzt technisch irgendwie möglich, wäre das auch vielleicht schon vor 10 Jahren möglich gewesen, aber dass sich das so durchgesetzt hat, vielleicht auch durch WhatsApp-Sprachnachrichten, also ist wirklich sehr auffällig. Also, und mir hilft es, mir dann vorzustellen, wenn ich mich immer ärgere, also weil es ja wirklich teilweise sehr enervierend, also auch vielleicht mal in öffentlichen Verkehrsmitteln und so, wenn dann mehrere Leute da in ihre Handys reinschreien, dann denke ich immer so, ach, es ist so, als wären wir jetzt wieder bei den Funkfüchsen und dann kann ich so einen Moment lang etwas milde walten lassen. Hast du dieses Phänomen auch schon mal erlebt oder stört dich sowas nicht?
Doch, stört mich schon. Mein Comic Relief im Kopf ist dann immer, dass ich an Trigger Happy TV denke, falls du das noch kennst. Das war die Vorlage für dieses Street Comedy Format, was dann Simon Gosejohann geklaut hat da. Ne? Das ist aus England das Original. Und da gab es auch so einen Running Gag, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo der auch so ein riesiges Mobiltelefon hat. Das war so 1,50 Meter groß. Und da hat sich das dann so als Attrappe immer im Museum dann, hat das dann ganz laut geklingelt. Der hat dann auch so reingebrüllt immer. Und das war sehr witzig immer. So, naja. Aber genau so ist es, ja. Ich habe die Codes auch noch nicht so ganz verstanden. Generell auch dieses Sprachnachrichtending, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute wieder eine bekommen, ja, sogar mehrere, glaube ich. Also seid froh, dass ich sie noch anhöre. Weil, also lang geht's nicht mehr. Also alle von meinen Bekannten, die das jetzt hören, ich mach's noch, aber irgendwann ist Schluss. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht mehr darauf reagiere. So, weil das ist irgendwie so, ja, ich habe jetzt keine Zeit, was einzutippen, aber ich habe Zeit genug, 4:37 da dir was einzusprechen und du hast auch die Zeit, dir das anzuhören dann. Das ist so eine Grundannahme, da bin ich ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Also ich mach das auch mal, aber
sehr selten.
Mich belastet das auch. Also wenn ich so einen Text sehe, dann habe ich so das Gefühl, ich habe unter Kontrolle, was mir gesagt wird. Und bei so einer Sprachnachricht, ich glaube, es ist schon so ein bisschen was, vielleicht ist es ein bisschen pathologisch von mir, aber dann denke ich immer, da kommt jetzt was ich nicht hören will. Wie bei Oscar Wilde, ich habe diesen Brief nicht gelesen, weil ich Angst hatte, da stehen Sachen drin, die mich verletzen könnten. Und dem fühle ich mich bei diesen Sprachnachrichten viel mehr ausgesetzt. Gerade wenn es von Leuten kommt, mit denen ich irgendwie jetzt nicht so freundschaftlich verbunden bin, sondern irgendwas Berufliches oder so. Und ich habe mir wahrscheinlich von all den, was weiß ich, wie viel, sagen wir mal so, ich habe mir nur 50% der Sprachnachrichten höchstens angehört, die ich bekommen habe. Meistens denke ich mir dann, was drin ist und antworte darauf und gucke, was passiert. Also, und ich habe selber auch noch nie eine verschickt.
Also wie so eine Art Medium. Ah ja, das ist ganz gut. Also du weißt dann schon, nicht schlecht.
Ja, also mein Booker, Grüße, hat das dann teilweise auch gemacht. Und wenn du dann so Sprachnachrichten hast und da ist dann irgendwie die Adresse vielleicht von dem Venue, dem Veranstalter, dem Hotel dann drin, das kannst du ja nicht mehr wiederfinden. Da gibt's ja keine Suche, die dir das noch zeigt. Also das finde ich auch wirklich, wenn man eben so eine Kommunikation hat, aus der man vielleicht auch Informationen wieder rausfischen möchte, ist es ja völliges Dead End.
Aber Linus, ich hab dir doch gesagt, der Gig in Kopenhagen fällt aus. Ich hab dir doch eine Sprachnachricht geschickt. Wieso bist du denn trotzdem hingefahren?
Ungefähr so war es. Nee, also, aber wir gehen zurück in eine Zeit, wo das wirklich noch so romantisch überformt war. In eine Zeit ja auch Prä-Handys, muss man sagen, wo es ja wirklich ein absolutes Privileg war, wenn man das Telefon, was ja schon ein geiles Item war für junge Leute und für überhaupt die Kommunikation, dass man das dann plötzlich eben nicht statisch zu Hause hatte, sondern mitnahm. Ja, ich weiß nicht, dann muss ich vielleicht nochmal den Elefanten im Raum adressieren, wie du sagst. Wir hatten das Thema ja schon recht früh gesetzt, dass hier nochmal die Funkfüchse kommen. Und dann gab es ja in der Zeitgeschichte diese Sache, wo der Hisbollah ihre ganzen Walkie-Talkies und Pager um die Ohren geflogen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war ich auch ganz froh, dass wir nicht in der Woche aufgenommen haben, als das plötzlich wieder so ein Thema war. Wenn man jetzt von Funkgerät oder Walkie-Talkie spricht, dann ist das ja irgendwas Museales. Und es war ja plötzlich in diesem Jahr im Herbst 2024 wieder ganz präsent auf einer natürlich grausame Weise.
Ja, weil die sich halt dieser archaischen Technik da mit Pagern und so bedient haben. Das macht ja sonst auch niemand mehr. Hatte ich aber jetzt ehrlich gesagt, also du hast es vorhin schon erwähnt, deswegen war ich jetzt gerade nicht so überrascht, aber ich hatte da jetzt nicht dran gedacht. Also ich krieg sonst viele Transfers hin, aber jetzt getriggert wird man jetzt glaube ich nicht, wenn man sieht, dass wir hier die Funkfüchse besprechen. Aber lass doch erstmal vorne anfangen. Die Leute kennen jetzt ja vielleicht auch nicht unbedingt die Funkfüchse, hat jetzt auch nicht jeder mitbekommen. Ich habe das auch nicht in meiner Kindheit gehabt, sondern erst später. Was ist denn hier los? Käme als letzte Chance? Das klingt so irgendwie, ich weiß nicht, macht ihr einen Einbürgerungstest oder wird der mit dem Tode bedroht oder was ist denn hier los?
Gute Frage, Felix. Die wird uns der Klappentext auf jeden Fall beantworten. Aber du hast ja davor auch gefragt, wer sind eigentlich die Funkfüchse? Kann ja tatsächlich sein, dass so die drei Fragezeichen Ultras, die irgendwann bei uns reingerollt sind über den Algorithmus, dass die jetzt hier auch mitmachen und sich fragen, aber was sind eigentlich die Sachen, wo es nicht um Justus Jonas geht. Und die Funkfüchse, das ist ein TKKG-Rip-Off, kann man schon sagen. Das wurde in der Zeit an den Markt gebracht, über Pelikan-Bücher auch, als TKKG durchgestartet sind. So ein bisschen Zeit versetzt und die Konstellation ist fast identisch. Es sind vier Jugendliche und statt einem Hund haben sie CB-Funkgeräte. Sie heißen Michael, Bömmel, Bohne und das Mädchen heißt Delfin. Da ist die Analogie, ne? Gabi ist ja auch so eine gute Schwimmerin. Das Mädchen bei den Funkfüchsen heißt Delfin. Also, you name it. Und Bömmel, ne? Und versus Klößchen. Also du brauchst nicht so viel Übertragsleistung aufbieten, um zu sehen, ach so, ja gut, wenn mich jetzt TKKG interessiert, dann werde ich doch mal auch zu diesem Produkt greifen. Das scheint sowas Ähnliches zu sein.
Ja, und wer sich jetzt aufregt, so nach dem Motto, wie kann das denn geschehen? So ein Rip-Off, dem sei nochmal gesagt, Pelikan, du hast es eben erwähnt, ist der Buchverlag gewesen, der das ursprünglich rausgebracht hat als Buch. Und das ist der gleiche wie TKKG. Also es kam aus dem gleichen Hause, die haben gesagt, hier, da, wir verkaufen hier wie Blöde. Und komm, mach noch so ein Ding.
Ja, also wer das irgendwie anprangern will, der müsste wirklich den Consumer Capitalism stürzen wollen. Also erinnere dich mal, Felix, du wärst ja so großer Fan gewesen von Nirvana. Du hast ja immer gesagt, ah, Grunge ist für mich das Größte. Und ja. Grunge ist ja so ein gutes Beispiel. Nirvana waren halt wirklich toll. Und danach kamen Hunderte, Tausende, bis heute Bands, die so ähnlich klingen. Also wenn etwas Erfolg hat, dann zieht es nicht nur Begeisterung, sondern eben auch NachahmerInnen an. Also warum auch nicht? So funktioniert es auch. Und irgendwann ist es uninteressant und dann macht es keiner mehr nach und dann ist es halt dead. Gott, ich rede schon wieder so viel Englisch. Hoffentlich stört es den Typen nicht, der die SchwerverbrecherInnen nicht gegendert haben will.
Der kann dann ja wieder einen Kommentar schreiben, den wir nicht freischalten. Ja. Aber jetzt mach doch mal den Klappentext endlich.
Ja, der Klappentext. In die Klasse von Delfin und Bömmel kommt der Türkenjunge Kemal, der noch nicht sehr gut Deutsch spricht. Er wird von den beiden miesesten Typen aus der Klasse gehänselt und gequält. Als er sich wehrt, versuchen die beiden, ihm einen Diebstahl anzuhängen. Alles spricht dafür, dass Kemal der Dieb ist. Hier müssen die Funkfüchse helfen. Delfin kann die Spur der beiden aufnehmen und wird erwischt. Können Bömmel, Michael und Bohne sie befreien? Und vor allem, können die beiden Jungen demaskiert werden, damit Kemals Unschuld bewiesen werden kann? Wieder einmal sind die Funkfüchse in Alarmstimmung und auf ihre Handgurken angewiesen.
Sorry, war kurz eingenickt. Ganz schön lang.
Für mich ist immer noch verrückt, dass Handgurke niemals in der Jugendsprache ein Synonym für Penis geworden ist.
Das hast du in der LA. Wie gesagt, habe ich heute Nachmittag gerne nochmal die Folge gehört, Nummer 2, da hast du es auch schon gesagt, mit dem Penis. Und es ist ja wirklich, wenn man es im Kopf drin hat, kriegt man es nicht mehr aus, es ist wirklich sehr nah an den Lurchwürgen, falls du dich daran noch erinnern kannst. Auch unangenehm. Naja, aber lass uns mal über andere Dinge reden.
Wir haben ja jetzt hier in dem Klappentext, durch den der Felix sich so ein bisschen gesnoost hat, haben wir jetzt schon einiges erfahren. Aber ich gebe das jetzt nochmal mit meinen kindlichen Worten wieder, damit alle auch an Bord sind.
Oh ja.
Der Fall bewegt sich komplett auf Schienen. Das ist ganz hilfreich eigentlich. Deshalb, man muss nicht so viele Abwege und Umwege mitgehen. Es gibt bloß 3 Akte. In dem ersten soll also Kemal von seinen Klassenkameraden, das sind Peter und Justus von den 3 Fragezeichen, halt natürlich in anderen Rollen, aber ich höre halt natürlich nur Peter und Justus, von denen soll er für einen Diebstahl geframed werden. Und das wird dann vereitelt von den Funkfüchsen. Und dann passiert dasselbe nochmal und nochmal. Das sind die 3 Akte.
Ja. Ja. Gut gesagt, ja.
Was noch auffällig ist, ist, dass sehr so krasse Schlägereien auftauchen. Darüber möchte ich vielleicht auch gleich nochmal reden, wenn wir so natürlich auch die Unterschiede zu TKKG herausarbeiten. Aber Felix, erstmal an dich die Frage. Du hast mir ja schon so Status-Updates gegeben, ein paar Sprachnachrichten geschickt, wie du die Folge gefunden hast.
Ja, also du hast das eben schon angerissen, der 3-Akter, man kennt das aus Hollywood, aber es ist halt 3-mal der gleiche Akt, das ist nämlich nicht die Idee in Hollywood. Also ich fand es wirklich anstrengend zu hören, ich habe es mir 2-mal angehört, das ist wirklich eine Qual, weil es auch nicht so ganz kurz ist. Das haben wir auch schon bei der Haschespanden-Folge gesagt, die sind ganz schön lang, die Kassetten. Da war ich ein bisschen überrascht wieder und ich fand es wirklich auch ein bisschen langweilig und ich fand es manisch. Für mich ist das hier die Überschrift von allem, Manie. Sowohl auf Autorenseite, warum hat Rüdiger Greif, wie sein Pseudonym war, das so gemacht? Was will er hier bezwecken? Was erzählt er hier? Unglaublich redundant. Und was erleben die Figuren und wie handeln die auf ihre Art und Weise redundant? Und warum das Ganze? Das hat mich so ein bisschen aufgeregt, innerlich. Aber du bist ja Fan scheinbar.
Ja, also du musst dir vorstellen, ich habe auch Schwierigkeiten, irgendwie dran zu bleiben bei diesen Geschichten. Und es gibt nichts Schlimmeres für mich als so drei Fragezeichen-Folgen, die über eine Stunde gehen und wo ständig irgendein Quatsch passiert und du denkst, oh Gott, jetzt war ich wieder geistig draußen. Hä, wer ist das? Wo sind die jetzt? Und deshalb mochte ich eigentlich diesen klaren Aufbau, dass einfach dreimal dasselbe passiert, vielleicht so eher wie bei Tom und Jerry. Also dass es nur so einen Dreiklang hat. Andererseits gehe ich natürlich da auch mit dir mit, dass man irgendwann erwartet, dass was anderes passiert. Es ist ein bisschen, also die dritte Wiederholung ist schon hart. Aber gut.
Also ihm wird dreimal was untergeschoben, sehr aufwendig, auf unterschiedliche Art, und es klappt zweimal nicht. Sie machen es aber nochmal. Also als sei das jetzt die einzige Möglichkeit, irgendwie dem eigenen Fremdenhass irgendwie den Raum zu geben oder jemanden irgendwie sich, ne, gegenüber zu positionieren und dem eins reinzudrücken. Also das ist komisch. Sie müssen daran festhalten, auch wenn es nicht klappt, die Strategie.
Ja, aber du musst ihnen zugute halten, Felix, dass sie ihn auch oft zusammenschlagen. Also das ist ja das, was ich jetzt eben auch schon gesagt habe. Vielleicht gehen wir da mal rein, weil da fällt mir eben so der Naturalismus auf, im Gegensatz zu TKKG, wo das so gefühlt alles sehr, sehr griffig ist und es gibt ja nie so eine wirkliche körperliche Bedrohung. Also beziehungsweise die körperliche Bedrohung wird halt eben instant abgewehrt durch Tarzans Allmacht oder Tims. Und hier gibt es genauso die körperliche Bedrohung, aber es gibt einfach nicht diese körperliche Seite der Gruppe. Sie sind zwar mutig und raufen sich auch, aber sie haben nicht die Möglichkeit, jeden Gegner unschädlich zu machen. Und das ist dann schon ein bisschen gruseliger. Hören wir doch mal rein hier.
Den pusten wir mit einem Atemzug um und lassen ihn unter dem Arm verhungern.
Großmäuler, her mit dem Rad!
Claudia und die beiden Angreifer geraten in ein schlimmes Handgemenge. Claudia bleibt nichts weiter übrig, als davon zu laufen. Ganz dicht hinter sich hört sie das Keuchen von Jürgen und Klaus. Da ertönt ein gellender Pfiff. Claudia und die Verfolger bleiben stehen. Kemal springt vom Rad und stürzt sich auf die Jungen. In der folgenden erbitterten Keilerei gellen Schreie und abenteuerliche Flüche werden ausgestoßen. Schließlich haben die beiden Burschen die Oberhand gewonnen.
Felix, wie sieht das aus für dich, diese zwei toxischen Fragezeichen so zu hören?
Ist schön, ehrlich gesagt.
Ach ja.
Weil, ja, ich finde das ganz schön. Gerade Peter höre ich da wahnsinnig gerne, weil das ist so eine Facette, die ist so weit weg von seiner Peter-Rolle. Also Jens Wawrczeck höre ich gerne, weil so weit weg von der Figur von Peter. Und das spricht er auch einfach gut. Das höre ich immer gerne, wenn er jemand anderer ist, der so total aggressiv ist. Bei Oliver Rohrbeck finde ich so, ja, macht er gut, aber das löst in mir nichts aus. Das finde ich toll. Und was du ja noch gar nicht erwähnt hast, Kemal wird ja gesprochen von Andreas Fröhlich. Also wir haben hier ja alle, und das ist natürlich besonders toll, wenn die da alle in anderen Gewändern unterwegs sind.
Hast du das gleich auch so aufgenommen? Also als ich das gehört habe, habe ich natürlich die beiden Aggressoren, also Oliver Rohrbeck höre ich sofort raus, aber Andreas Fröhlich als Kemal dekuvriert ja auch so ein bisschen seine Stimme und hat so einen vermeintlichen Akzent, und ich habe den als gar nicht zu sofort erkannt.
Ach doch, doch. Also das, ich habe ja aber, also meine ich jetzt gar nicht eingebildet, aber ich habe wirklich ein sehr gutes Gehör. Ich kann Stimmen sehr gut rauserkennen.
Dann hören wir doch auch noch mal Andreas Fröhlich als Kemal hier.
Er wollte mir die Brosche dort hineinlegen. Die Funkfüchse haben die beiden gestern Abend belauscht und erfahren, dass sie es heute tun wollen.
Das ist ja dann auch immer so ein Punkt, wenn in Akzenten gesprochen wird, wenn jemand quasi Rade brecht und man weiß, das ist natürlich jetzt nur ein Sprecher, der sich das aneignet. Das ist ja meistens unangenehm. Also wir denken natürlich sofort an die AsiatInnen, wo es wirklich schon echt immer finster wird. Ich fand's jetzt hier bei Kemal nicht so schlimm. Vermutlich, weil es natürlich eine sehr positive Figur ist. Aber ich finde, Kemal wird von Andreas Fröhlich irgendwie noch so gesprochen, dass ich mir das anhören kann, ohne dass es nur ein Störfaktor ist. Oder gebe ich dem zu viel Credit?
Nee, aber das hat man halt damals so gemacht. Das sollte halt eben das nochmal stützen akustisch, dass er Probleme hat mit der deutschen Sprache. Du hast es ja auch eben vorgelesen, die ist seit wenigen Monaten erst da. Dafür muss man sagen, wird mit ihm ganz schön elaboriertes Deutsch gesprochen. Also ne, das Konzept der einfachen Sprache, was man ja anwenden würde, wenn jemand vielleicht erst ein paar Monate da ist. Aber diese Unterrichtsszenen, da habe ich mich kaputt gelacht. Also wie elaboriert und grammatikalisch und allegorisch mit ihm gesprochen wird. Und er versteht aber alles. Das ist das Schöne daran. So schlecht ist sein Deutsch gar nicht. Er kann ziemlich perfekte Sätze bilden.
Ja, also wir merken auch schon recht schnell, das ist eine sehr positive Figur. Also man braucht auch hier nicht lange, um Gut und Böse zu unterscheiden. Also man, gerade auch wenn Oliver Rohrbeck so einen gemeinen Typen spricht, also dann weiß man tatsächlich ja schon gleich, was Sache ist. Und wir kennen ja auch aus einer anderen Folge, wir haben ja mal gesprochen über TKKG, der Schatz in der Drachenhöhle. Da gibt es ja auch die Bösen, und zwar sind es da meiner Meinung nach Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck als die Rocker. Oliver Rohrbeck ist der Rocker King, eine legendäre Figur, auch für dich und mich, Felix. Wir haben schon mal ihm Fanfiction geschrieben, dem Rocker King, der ja von Oliver Rohrbeck verkörpert wird. Und das mochte ich auch sehr gerne, aber ich finde, die in Schatz der Drachenhöhle, die Rocker, das ist halt noch mehr so comic-mäßig erzählt. Währenddessen ich hier so bei dieser Kemal-Geschichte, ich finde ihn da richtig unangenehm. Also da hätte ich mehr Angst vor ihm als dieser Super-Rocker.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen unausgesprochen hier. Sind das nicht vielleicht einfach nur Skinheads? Also, ne, die Quoten-Skinheads, die es damals in Westdeutschland ja auch überall gab, auf dem Dorf, überall, ne, in jeder Schule waren welche. Wird aber hier nicht so benannt. Ist auch komisch, wie explizit das aufgemacht wird, dieser Ausländerhass, und dann wieder so komisch verklausuliert. Ganz seltsam. Also es greift eine bundesdeutsche zeitgeschichtliche Realität auf, aber benennt sie dann gar nicht konsequent durch.
Genau, wir sind so Anfang der 80er, als das durchaus schon so rechte Jugendkulturen so sichtbar waren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass das so Kinder ja letztlich noch sein sollen, dann sind die noch nicht so ausgereift als richtig erkennbare Nazis. Ne, das sind jetzt erstmal so eine Vorstufe, die da geschildert wird. Aber ich finde es wirklich, dass es halt alles so realistisch ist. Also diese Bedrohungslage. Es gibt ja so einen Moment, wo das Mädchen von denen am Waldrand überfallen wird, von diesen beiden Proto-Skins, und sich so ein bisschen rausquatschen muss, aber auch schon irgendwie flüchtet dann am Ende und so. Also da fand ich es richtig unangenehm. Das ist aber vermutlich der Reiz von den Funkfüchsen, oder? Man muss es dann auch vielleicht positiv besetzen, dass es halt diesen Primus TKKG jetzt nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen kann, aber so ein bisschen eben so eine alternative Version hat, die so ein bisschen körperlicher ist, so ein bisschen ruppiger und dadurch vielleicht auch ein bisschen näher auch als das andere, wo man ja wirklich so sehr weit wegsteht bei den Fällen. Und jetzt bei den Funkfüchsen, dann ist es doch so etwas grimmiger. Also das wäre so meine These.
Ja, und der Unterschied ist ja auch, die Gewalt oder die Körperlichkeit bei TKKG, die wird ja auch zu 50% der Zeit immer erzählt, ne? Also Tarzan sagt, wie geil er wieder trainiert hat und komm nur, ich kann das und hoffentlich kommt der, dann hau ich ihm eine rein und so. Also hier hat man ja nicht so einen Übermenschen, der dann alles so zurückschlagen kann, sondern die werden hier auch verprügelt in diesem Hörspiel. Das sind normale Kinder wie du und ich. Und das ist das Bedrohliche auch ein Stück weit. Ne? Bei Tarzan weißt du ja, man ist ja immer schon vorher reingezogen. Ah ja, keine Sorge, der verprügelt jetzt sogar drei Erwachsene auf einmal. Dem passiert ja nichts, ne? Und das ist hier halt anders.
Ich habe letztens wieder Fight Club gesehen von David Fincher. Den fand ich ja immer nie so geil, den Film, und wollte jetzt nochmal auf die Spur von diesem Kult kommen. Und da geht es ja auch so darum, dass es scheinbar auch so was ganz Besonderes ist für Männer, sich so zu prügeln. Also so ein bisschen ist auch Funkfüchse, Fight Club, na, das ist nicht ohne Grund. Fängt es beides mit F an, Felix.
Ja, sehr gut, genau.
Ja, apropos Felix, Fight Club, Funkfüchse, hast du dich als dritter Bruder eigentlich schon immer so gerne geprügelt wie heute?
Also ich habe mich, kann sein, dass mein Gedächtnis mir einen Streich spielt, aber ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht geprügelt. Da muss ich dich echt enttäuschen.
Aber wie hast du dich denn durchgesetzt am Abendbrottisch?
Weggerannt. Geweint. Nee, keine Ahnung. Ich habe wirklich, ich renne weg bei Problemen. Habe ich immer so gemacht. Werde ich auch weiterhin so tun.
Ich habe ja mal deine Brüder gesehen. Das sind ja schon ziemliche Schränke.
Siehst du?
Felix, also ihr kennt ja nur seine zarte Stimme, aber genau das entspricht auch diesem sanften, filigranen Mann.
Wie ein Strich in der Landschaft. Bitte nicht kontrollieren. Nee, hast du dich denn viel geprügelt früher? Weil das ist natürlich schon so eine Sache hier bei diesen ganzen Jugendhörspielen, dass das so völlig normal wird, immer alles mit Gewalt gelöst. Bei den drei Fragezeichen nicht. Das ist ja auch tatsächlich das, habe ich vielleicht schon öfter erwähnt, das hat mich ein bisschen angezogen auch. Also, weil es auch das Storytelling nochmal unterstreicht, dass es quasi das Konflikte anders, ne, es werden immer so Finden gemacht und Tricks und hier und da und Ablenkung und dies, das. Die Schlägerei ist immer der Standard. So kannst du jeden Konflikt in einer Jugendkriminalgeschichte oder so lösen. Das passiert dann halt, ne? Mhm. Oder du denkst dir was Geileres aus. Und das ist halt bei drei Fragezeichen die Regel eher. Deswegen fand ich das so gut früher.
Ja, ich auch. Also, obwohl ich ja mehr TKKG gehört habe, ich muss auch noch denken an das fliegende Klassenzimmer. Das hast du uns ja allen zur Folge 50 geschenkt. Da habe ich natürlich vor allem den Film vor Augen und fand da auch, diese Prügeleien hatten schon so ein bisschen was Fetischmäßiges. Also so Stichwort auch so Erich Kästners Fight Club. Also dass man auch da so das Gefühl hatte, so das ist irgendwie bei allem Schrecken und der Angst und dem Adrenalin irgendwie positiv besetzt. Und zwar nicht nur so in dritter Reihe, sondern mindestens in zweiter Reihe. Also ich bin ja Einzelkind und habe mich natürlich auch deshalb nie geprügelt, so zu Hause und jetzt, also wenn jemand in sein Handy spricht und auf laut stellt, dann wird die eine Waffe ziehen, ne? Aber ich sehe mich da nicht in der Schlägerei das lösen.
Schade.
Obwohl der Traum ist natürlich dann da. Also ich hasse auch diese, ne? Ich komme immer, wenn ich so draußen spazieren gehe, habe ich ja früher immer gedacht, da macht man sich mal so den Kopf frei. Und dann war ich aber immer nur am Handy und habe Pokémon Go gespielt. Mhm. Und jetzt so seit einem halben Jahr mache ich das nicht mehr und lasse dann auch bewusst das Handy zu Hause, wenn ich spazieren gehe. Und habe dann auch gedacht, dann hast du mal so ein bisschen, ne, dann geht's mal so wieder alles so auf Null und du hast Luft und kommst auf neue Gedanken. Und so ist es eigentlich nicht. Ich bin die ganze Zeit nur in so einem Doom-Scrolling beziehungsweise in so einem Loop und bin ständig erstmal mit allem Negativen beschäftigt. Und wenn jemand eben in meinen Raum eindringt, also wenn jemand laut ist oder so, dann ertappe ich mich auch in nur so irgendwelchen Gewaltfantasien. Und wenn da jemand einen Tipp hat, also ich gehe spazieren und habe das Gefühl, ich komme frustrierter und fertiger zurück, als ich rausgegangen bin. Das kann doch auch nicht sein. Wie kann man denn da wegkommen aus diesen Spiralen?
Da brauchst du die, wie heißt das, 378, 478 Atmung. Ich habe vergessen, wie die heißt. Kommt auch aufs Gleiche hinaus. Nee, also ich sehe da auch bei dir, da musst du mal vielleicht so ein bisschen verhaltenstherapeutisch mal rangehen. Anger Issues, sage ich mal. Oder mach doch mehr Sport, geh doch nicht spazieren, sondern musst du vielleicht dann, weißt du, kauf dir doch so einen Boxsack. Ah. Das sagt man immer bei so aggressiven Kindern, sagt man das ja immer. Die müssen zu Hause hier, tak, 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 tak.
Ne? Selbstverständlich. Ihr kennt es ja, wenn ihr euren FreundInnen dann endlich mal sagt, dass ihr psychische Probleme habt und dann heißt es, mach mal mehr Sport, ne? Linus, was das Beste gegen depressive Schübe, ist einfach mal ein gutes Brot, eine schöne Serie und geh mal mehr raus.
Denk doch mal einfach ein bisschen positiver.
Ja.
Wie wäre das denn?
Bitte sichern Sie den Füller. Herhören, wenn Kemal unschuldig ist, dann werden wir seine Fingerabdrücke nicht auf dem Federhalter finden.
Fingerabdrücke, ne, so der ultimative Kick für uns Hobbydetektive, für uns Fans von Kriminalserien, das ist irgendwie nicht mehr so wichtig. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich die falschen Krimis lese und höre?
Ja, das ist so Zeitgeist, ne? Also Fingerabdrücke waren ja damals schon für den kleinen Mann irgendwie machbar, ne? Im Yps-Heft und so gab es das ja, glaube ich, auch dann schon, dass man braucht ja nicht viel, so Farbe, wo du dann deinen Daumen dann reintust, so Tinte oder sowas, und dann brauchst du irgendwie so eine Art Klebeband, um das abzuziehen und dann so eine Art Negativ zu haben. Keine Ahnung, wie das geht. Und das Pulver, das sind ja nur drei Sachen, glaube ich. Und ich glaube, das war so ein ziemliches Zeitgeist-Ding und deswegen waren auch die Krimis voll davon. Mit Fingerabdrücken, denk mal, in die Zukunft, dann kurz danach kam ja quasi so der Genabgleich, also DNA-Abgleich, wo ja heute auch immer noch ganz viele Cold Cases so abgearbeitet werden. Teilweise nach 30 Jahren, ach, wir haben ja doch noch eine DNA-Spur, nach so einem neuen Verfahren konnten wir aus diesem Pulli da, aus der Asservatenkammer doch noch was rausholen. Jetzt haben wir hier einen Täter, der ist 85. Also es klappt jetzt ja alles und ich weiß gar nicht mehr, wann das tatsächlich aufkam in der Kriminaltechnik, würde ich auch sagen, so 80er, 90er, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, ab da waren dann alle Krimis, alle, waren immer mit DNA-Abgleich. Ne? Und ich weiß nicht, was jetzt das neueste Ding ist, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das ist wirklich so dem Zeitgeist verhaftet. Also was ist verfügbar an Technik, das wird überall reingeballert.
Ja, also ich fand dieses Fingerabdrücke nehmen hat ja auch so was Archaisches, dieses da rumgewerkel und dann haben die Leute da so blaue Finger. Und klar, natürlich ist das nicht Hightech, aber es ist so ein bisschen schade, dass das vielleicht auch verloren gegangen ist. Und lustig, dass es uns hier nochmal begegnet im Klassenzimmer, dass sofort der Direktor kommt und sagt, jetzt werden die Fingerabdrücke von dem Mäppchen genommen. Also hier haben ja die Fingerabdrücke spielen offensichtlich so eine Objektivierung von Beweismitteln. Das ist so quasi deren Rolle. Und wenn du den Fall zu Ende gehört hast, nicht wahr, das wird gar nicht mehr so aufgelöst. Also irgendwann, glaube ich, ist dann klar, er war es nicht oder so, aber warum jetzt der Direx da nach einer halben Stunde schon die Fingerabdrücke, die Ergebnisse hatte, das weiß man auch nicht so genau.
Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich habe das so irgendwie wahrgenommen, als hätte das dann gar nicht stattgefunden. Also das wäre nur so eine Androhung gewesen. Wir können auch Fingerabdrücke nehmen, so in der Art. Aber ich habe es vielleicht einfach nicht gerafft.
Ja, allgemein, wir hatten es ja schon erwähnt, also wird Kemal sehr oft Verbrechen beschuldigt, die er offensichtlich nicht begangen hat. Und dann passiert Folgendes, ich bin ja nur so ein Hobbyjurist, Felix. Er muss ständig seine Unschuld selber beweisen. Und meine Frage an dich und das Rechtswesen, müsste es nicht andersrum sein? Müsste man nicht ihm seine Schuld beweisen? Warum ist ständig derjenige in dieser misslichen Lage?
Ja, aber denk doch mal an die erste Szene, wo da im Klassenzimmer das so fingiert wird. Da hat er ja die vermeintliche Diebesbeute ja in seiner Tasche da, ne? In seinem Etui oder Mäppchen oder wie es heißt. Also das ist ja schon ein fingierter Beweis oder ein sehr schweres Indiz zumindest. Und natürlich bist du dann auch, also ich bin kein Jurist, aber da muss man ja jetzt ja, wenn bei mir Diebesbeute in der Wohnung gefunden wird, dann muss ich ja auch irgendwie dahin und meine Unschuld beweisen und vielleicht ein Alibi präsentieren oder Fingerabdrücke von jemand anderem.
Ich sehe schon, auf welcher Seite du stehst, Felix. Also für mich ist Rechtsverständnis, also lach mich nicht aus, für mich hat Rechtsverständnis immer viel mit Bauchgefühl zu tun. Deshalb bin ich auch Trump-Wähler.
Ja, sehr gut.
Ja. Man fühlt halt, er ist unschuldig und ständig muss er sich verteidigen gegen diese offensichtlich fingierten Beweise, die ihm da untergejubelt werden. Also da habe ich schon das Gefühl, da ist die Justiz auf einem Auge blind, also die Klassenjustiz in der Klasse.
Verschwinde, Polyphem, sonst kannst du was erleben.
Ich höre immer Poly.
Wohl gefehlt, als wir die Odyssee durchgenommen haben, wie?
Jetzt kommt es darauf an, dass Claudia Zeit gewinnt, bis die Funkfüchse zur Stelle sind.
Vielleicht erinnerst du dich dran, Klaus Hartens. Dieser Polyphem hatte nur ein Auge, wie du auch. Und das wurde ihm von Odysseus mit einem glühenden Pfeil ausgestochen.
Hör dir das an.
So, und hier haben wir nochmal was gehört, was meine These stützen soll, dass die Funkfüchse sich eben nicht nur eine Variant sind von TKKG, sondern sich auch so sprachlich unterscheiden. Also ich finde, lach mich nicht aus, es ist tatsächlich so ein bisschen literarischer. Also gerade auch, was der Erzähler zu sagen hat, da hat man schon das Gefühl, da geht es auch um eine stilistische Ebene. Und das wird dann auch manchmal so ein bisschen kokett oder ein bisschen originell formuliert. Und so originelle Formulierungen, das ist was, was ich überhaupt nicht mit TKKG verbinde. Ich finde, da ist alles immer sehr rund gelutscht und sehr effektiv. Und das Einzige, was man hat, ist dann halt so, dass vielleicht mal Klößchen so den Comic Relief hat. Aber ansonsten ist es eher ja sehr, sehr unantastbar und läuft so durch. Und hier gibt es irgendwie eine literarische Ambition. Und was ja auch nicht so selbstverständlich ist in diesen Hörspielen, wir wissen ja beide, da muss halt sehr viel verkürzt werden und da kannst du auch nicht in Nebensätzen groß arbeiten. Aber ja, also mir ist es aufgefallen. Wie gefällt dir diese Sprache oder sagst du, auf sowas höre ich nicht?
Speziell beim Erzähler finde ich es einen großen Unterschied zu TKKG, weil das so Extreme sind. Bei TKKG ist ja wirklich sehr funktional, strategisch zur nächsten Folge, zur nächsten Szene überleitend, ne? Da ist ganz wenig Einordnung oder so weiche Faktor, eine Einschätzung oder so ist da gar nicht dabei. Das haben wir hier alles. Also der ornamentiert ja so richtig das Geschehen, ne? Da als wäre er eine eigene Figur in dem Hörspiel und nicht so was Neutrales. Bei den Figuren ist mir das nicht so krass aufgefallen. Es ist so ein bisschen laberwütig manchmal, ne? Also auch wie sie miteinander umgehen. Das gibt's aber auch manchmal bei TKKG. Wenn dann Klößchen wieder irgendwas nicht rafft, dass da minutenlang drauf rumgeritten wird. Dafür ist dann immer Zeit da in den Hörspielen.
Und grundsätzlich geht es ja hier um ein Zeitgeist-Thema, was sich bis heute hält, nicht wahr? Wir reden ja über gesellschaftliche Probleme der 70er und 80er. Es geht um die Integration von den sogenannten GastarbeiterInnen. Und wie das funktioniert und wie auch nicht. Und wir sind ja jetzt hier auch, die 80er typisch natürlich in dem Fall, das ist ja schon dann die zweite Generation. Diese Geschichte, dass ArbeiterInnen angeworben wurden, vornehmlich waren es natürlich erstmal Männer, das war so in den 60er Jahren, nicht wahr? Die italienischen Gastarbeiter und dann eben auch aus der Türkei. Und das ist dann jetzt schon die zweite Generation. Ne, wir haben dann irgendwann bei Big Brother, da gibt's ja dann, das Titellied wird gesungen von der dritten Generation und so kann man das tatsächlich immer noch ein bisschen genealogisch dem das alles rückverfolgen. Wir sind jetzt bei dieser zweiten Generation, passend dazu ein Kind, was sich in einem neuen Land zurechtfinden muss und wie wird es aufgenommen? Ist das was, was dir auch noch so präsent ist, also dieses Thema in deiner Jugend, also du hast ja die 80er zumindest vom Hörensagen erlebt.
Ja, vom Hörensagen. Also ich bin da schon später eingestiegen als dieses Hörspiel jetzt mit so einem jugendlichen Bewusstsein. Aber ich komme ja vom Dorf auch, aus dem Schwäbischen. Und natürlich, ich kann mich auch daran erinnern, dass es da schon, glaube ich, dass da schon ein Unterschied gemacht wurde, ob jemand irgendwie türkischer Abstammung war oder deutscher Abstammung. Ne? Das ist heute, erlebe ich das nicht mehr so. Da, wo ich mich bewege und natürlich auch mit meinem Erwachsenen-Mindset, das war damals anders. Und gerade auch auf dem schwäbischen Dorf, ich weiß nicht genau, ich kann das natürlich nicht vergleichen, aber da gab es Skinheads, da gab es Ausländerfeindlichkeit auch, das war alles da. Generell Baden-Württemberg war ja, nur wer sich an die noch erinnern kann, die AfD hat ja alles so weggewischt, aber die Republikaner, ist ja, wer sich, also nicht jetzt Trump, sondern die deutschen Republikaner, ist eine rechtsextremistische Partei, die in den 80ern irgendwie, glaube ich, entstand und in den 90ern hat die riesige Erfolge gefeiert in Baden-Württemberg. Also Baden-Württemberg ist so richtig rechts gewesen und auch heute, glaube ich, noch ganz ordentlich. So, und das hat man schon immer gemerkt, dass das so ein Thema war.
Ja, Schönhuber war der große Politiker von den Republikanern. Ja, das ist ja auch was so in meiner Jugend und dann auch später, da haben sich diese rechten Parteien immer wieder so selbst demontiert und haben sich dann wieder in Luft aufgelöst. Ne? Die DVU, die NPD natürlich, die Republikaner. Und deshalb ist es auch jetzt so bedrohlich, dass jetzt tatsächlich eine rechte Partei so verhaftet ist, dass sie tatsächlich nicht mehr offensichtlich demnächst den Freitod stirbt.
Ja, erklärt sicherlich auch ein Stück weit die Arroganz und Fehleinschätzung der Altparteien. Das verwende ich auch schon so dieses rechte Vokabular, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst. Das war so die Erwartungshaltung bei der AfD. So nach dem Motto, ja, lass die mal machen. Ich finde die Ideen ja auch ganz gut von denen. Ich kann es nur nicht laut sagen. Haben sich auch einige Parteien gedacht.
Tja, so ist es dann gelaufen.
Ja, aber wir haben hier das Thema eben, wie können Bio-Deutsche und Zuwanderer oder Geflüchtete eine Gemeinsamkeit entwickeln, ne, Abbau von Ressentiments, Kampf gegen Parallelgesellschaften, das ist da alles, schwingt in diesem Hörspiel mit und es ist auch so eine Plattitüde, ne, ist aktueller denn je und auch ein Stück weit, wenn man sieht, dass da die Probleme ja schon bestanden, hat man nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie haben lösen lassen und ich sehe auch ein bisschen schwärzer aktuell. Aber mir wurde gesagt, ich soll nicht mehr so düster daherreden. Aber ihr wisst ja jetzt, wie schlecht ich immer schon im Park drauf komme. Ne? Das sind für mich so die positiven Momente, wo ich mit dir rede, Felix.
Das freut mich. Aber wie kriegt man das alles zusammen? Also du hast es ja schon angerissen vorhin. Wir haben hier diesen Autor, der wirklich, da muss man jetzt auch mal Klartext sprechen. Das ist nicht jemand, der irgendwie während des Nationalsozialismus ein paar rechte Geschichten geschrieben hat, sondern der hat konsequent das weitergemacht. Geschichtsrevisionistische, historische Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, du willst es vielleicht noch detaillierter ausführen, denke ich. Aber wie passt das zusammen, diese Welten, dass wir hier so Kemal als das absolut Gute dargestellt bekommen? Wie passt das zu diesem Autor?
Ja, ich glaube, das ist also wirklich auch das Spannende für mich jetzt an unserer Folge, dass wir das Werk von einem Alt- und Neurechten präsentieren, aber dass das alles nicht so richtig zusammenpasst. Und da würde ich gerne mit dir natürlich ein paar Mutmaßungen anstellen. Warum jemand, der so aktiv war in der rechten Szene, warum der so ein Stück Willkommenskultur uns hier präsentiert? Aber du hast natürlich recht, ich muss erst mal ein bisschen was jetzt sagen. Also Rüdiger Greif, geiler Name, man denkt immer so Greif Vogel, aber das ist natürlich auch ein Pseudonym und er hieß Franz Kurowski, 1923 geboren, 2011 erst verstorben und er verfasste 400 Bücher für Kinder und Jugendliche. Und er war zum Beispiel Autor bei diesen Groschenheftchen, die Lanzer-Hefte. Weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, Felix?
Ja, klar. So Nazi-Fan-Fiction ist das, glaube ich, Lanzer.
Ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, aber was glaube ich, so sein Mindset ausmacht, so der gute deutsche Soldat, die Wehrmacht, davon geht es, glaube ich, immer aus bei ihm. Und jetzt halte ich fest, also er hat schon, hat seine Karriere als Autor tatsächlich schon im Dritten Reich gestartet und hatte da eine Erzählung veröffentlicht, die hieß Wacht im Südosten. Und die bekam dann über die Propagandakompanie eine größere Verbreitung. Das haben dann die Leute gelesen, mitunter eben auch an der Front. Und er war selber eben auch Soldat und halte ich fest, Felix, er war Funker. Franz Kurowski war Funker im Dritten Reich und dementsprechend muss man sich nicht wundern, dass auch diese Funkfüchse, wenn sie so vermeintlich unbelastet sind, also na, wie unbelastet können sie sein, wenn sie eigentlich ein ziemliches alter Ego auch da darstellen. Aber man könnte ja dann auch sagen, die Person hat sich geändert, aber er hat noch, auch nach den Funkfüchsen, hat er bei einem als rechtsradikal eingestuften Verleger ein Buch veröffentlicht, so war der Zweite Weltkrieg, 7 Bände. Und von 1989 bis 96 war er Schriftleiter, so ein Wort, wo man schon hellhörig wird, bei den deutschen Monatsheften. So ein rechtsgerichtetes antisemitisches Magazin. Das gibt's in der Form nicht mehr, aber es gibt noch eine Weiterführung, die heißt zuerst Deutsches Nachrichtenmagazin. Also das jetzt, ich hoffe, ich konnte es jetzt so ein bisschen auf den Tisch legen, wo er herkommt und wo er auch später noch geblieben ist. Aber zwischendurch hat er zum Beispiel eben Jugendromane geschrieben und vor allem sein bekanntestes Werk, Die Funkfüchse. Jetzt passt das doch gar nicht zusammen, Felix. Ist das jetzt Tarnung? Haben auch Nazis so eine menschenfreundliche Gesinnung, wie sie uns immer glauben machen wollen? Wie ist denn deine These? Warum unterscheidet sich dieses Werk von rechter Propaganda so deutlich?
Ja, ich habe es ja vorhin schon verwandt, das Wort manisch. Es ist wirklich manisch geschrieben. Es ist so, also er will so sehr seinen Punkt machen hier mit diesem Teil von den Funkfüchsen, dass man sich wirklich wundert, weil das taucht vorher nicht so massiv auf, das Thema bei den Funkfüchsen. Es ist ja nicht so, als werden die ständig mit Skinheads zu tun haben oder mit Ausländern, die integriert werden wollen oder denen sie helfen können oder sonst was. Das ist jetzt hier so explizit, dass man wirklich ins Grübeln kommt. Und ich kann dir leider keine finale Antwort geben. Ich habe nur so ein paar Strohhalme. Also der eine ist ganz banal. Ich habe es auch versucht zu googeln, aber du findest nicht viel über den. War er damals vielleicht durch seine anderen Tätigkeiten im rechten Milieu so umstritten bei seinem Verlag, dass vielleicht irgendwer da gesagt hat, hey, das geht, kann doch nicht angehen, dass der Alte hier für euch so Kinderbücher schreibt, das ist doch voll der Nazi, dass er quasi bewiesen hat mit so einer Nebelkerze, nee, schau mal, ich habe mich geändert und ich schaue jetzt nach vorne in die Zukunft. Also da war ich. Ich war auch dann irgendwann selber total manisch, weil ich dachte, das muss doch dann eine Lösung geben, eine naheliegende. Und war schon dann auch bei diesem Thema, was es ja auch manchmal gibt, der gute versus der böse Ausländer. Also der edle Ausländer versus der andere. Und da war ich kurz, weil ja die Türkei im Kaiserreich beispielsweise ja verbündet war mit dem Deutschen Reich, während des Nationalsozialismus dann offiziell neutral, glaube ich. Am Schluss haben sie Deutschland den Krieg erklärt, aber davor neutral, aber eher so, man sagt in der Geschichtsforschung, positiv neutral. Ne? Also ob da irgendwie sowas Weirdes ist, dass für ihn Türken nochmal was anderes waren als Leute aus anderen Ländern, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht wirklich sehr weit hergeholt, aber sowas gibt's ja. Andererseits gab's das damals nicht. Du hast es ja eben beschrieben, also die Türken in den 80er, 90er Jahren waren großen Anfeindungen ausgesetzt, aus der rechten Szene sowieso, aber auch aus der breiteren Masse nicht selten. Deswegen eigentlich kann das nicht stimmen. Ich will sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine Ahnung, ist super weird. Ist dir denn irgendwas in den Sinn gekommen?
Ja, sind vielleicht Erben, Verwandte von Rüdiger Greif, Franz Kurowski hier unter unseren HörerInnen und können uns da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich hatte natürlich auch diesen Gedanken, den du jetzt hier schon angerissen hast, der gute versus der schlechte Ausländer. Also, dass man so das Gefühl haben soll, so naja, ne, wenn sich hier Kemal richtig verhält und einen Job hat, aber dem keinen wegnimmt, dann ist er irgendwie geduldet. Das könnte man sich ja schon vorstellen, dass das noch in so ein rechtes Gedankengut integrierbar wäre. Also so ein bisschen moderat, wenn man dann halt irgendwie sagt, so okay, wenn du dich total deutsch verhältst, am liebsten auch noch deutsch aussiehst und so und deinen Namen änderst, dann kannst du hier gerne mitmachen. Also wenn es dann eben nicht darum geht, irgendwie sich kulturell irgendwie zu ergänzen oder das andere noch zuzulassen. Aber dann kommt man so bei Minute 30 zu einer Szene, die ja wirklich sehr auffällig auch ist. Da darf Kemal ein Referat halten über seine Heimat, die Türkei. Und da hören wir so ein bisschen rein. Und da finde ich, wird dieses Argument schon ziemlich ausgelöscht, weil da wird schon gezeigt, es gibt das andere und es gibt einen respektvollen Moment auch für die Türkei und für die Herkunft von Gastarbeiterkindern, dass die halt auch sagen dürfen, nee, wir bringen hier auch was mit. Ne, es geht nicht nur um die reine Assimilation, als wären wir bei den Borg von Star Trek und die Deutschen sind die Borgs und man kann einfach nur mitmachen oder wird eliminiert. Das hören wir hier auch nochmal.
Nach einer kurzen Rede von Direktor Becker beginnt Kemal mit seinem gut vorbereiteten Referat über das türkische und osmanische Reich. Es ist für alle spannend, von der Geschichte dieses einst riesigen Reiches zu hören. Auch lernen die Schüler der 8. Klasse noch Wissenswertes über die Errichtung der modernen Türkei unter Mustafa Kemal Pascha, genannt Atatürk.
Ja, und da bin ich dann auch so ein bisschen ins Pathologisieren gekommen und bin dann natürlich genau wie du so auf dieses Historische gegangen. Es gab ja 1941 gab es einen deutsch-türkischen Freundschaftsvertrag, so eine Art Nichtangriffspakt. Und de facto, du hast ja gesagt, positiv neutral, Deutschland war dann in diesen Kriegsjahren der größte Handelspartner auch der Türkei. Und die Türkei war zwar etwas skeptisch, weil 1941 auch der Hitler-Stalin-Pakt gebrochen wurde. Das war ja ein ähnlicher Nichtangriffspakt, der dann nichts mehr wert war. Aber zwischen Deutschland und der Türkei blieb der noch bestehen. Und weil er auch jetzt in diesem Hörspiel von dem Osmanischen Reich so spricht, also so könnte man sich das noch so vorstellen, dass er sich das so die Achsenmächte so ein bisschen erweitert um die Türkei, dass es da dann noch so einen genuinen Respekt gibt für andere Völker, die eben auch so einen Machtanspruch in ihrer Diaspora hegen. Keine Ahnung. Also da habe ich dann gedacht, so vielleicht erkennt er das dann so an. Also wie wir jetzt dann heute vielleicht die Rechten so Putin anerkennen als jemand, der eben auch so seinen Machtanspruch hat. Und weil er eben ähnlich despotisch ist, sagt man dann halt auch so, ja, ne, das ist dann auch so okay, ne, der starke Mann und das Osmanische Reich, da sagt man, das ist jetzt nicht unmittelbar unser Gegner, sondern das war auch mal der Verbündete.
Man weiß es nicht. Und da fehlen jetzt auch wirklich die Fakten. Es wäre echt ganz interessant, weil er ja auch eine recht bewegte Kriegsgeschichte hat, glaube ich. Also er war ja an der Ostfront offenbar und dann aber auch im Afrikakorps. Also hat er auch irgendwie ein Buch über Rommel geschrieben oder so. Rommel, der Wüstenfuchs. Also der ist da ja offenbar gut rumgekommen. Es kann wirklich sein, dass das irgendwas Biografisches da bei ihm ist, was er da auslebt. Aber man weiß es letztlich nicht. Es ist auf jeden Fall weird. Also man kann dem Werk der Funkfüchse jetzt nicht vorwerfen, dass da irgendwie, weiß ich nicht, so reaktionäre Tendenzen drin wären. Ist mir jetzt zumindest nicht bekannt, dass es da viele von gibt. Das ist relativ Stangenware aus den 80ern. Aber wer sich fragt, wer vielleicht jünger ist als wir und sich fragt, wie kann das denn sein, dass da jemand irgendwie so Kinderbücher schreiben darf, der drumherum solche anderen Sachen macht, dazu muss man sagen, das ist völlig normal gewesen damals. Also da muss man sich überhaupt gar nichts vormachen. Das ist, fragt mal eure, je nachdem wie alt ihr seid, Eltern- oder Großelterngeneration, wie das war. Ich weiß das noch von zu Hause. An der Schule, an der Uni haben meine Eltern immer erzählt, da wusste jeder, wer der Alt-Nazi ist. Da wusste jeder, wer in der SS war, welcher Sportlehrer und sonst was. Denen ist in der Regel nichts passiert. Selbst an der Uni kam man sehr lange, sehr weit, wenn man sehr krasse Erfahrungen gemacht hat im Dritten Reich und da Verbrechen begangen hat. Das war kein Problem in der BRD. Sehr, sehr lange nicht. Das ist eigentlich ein relativ neues Phänomen, dass man da so kritisch rangeht.
Ja, deshalb ist es auch für mich so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite finde ich es natürlich spektakulär, jetzt von so einer Figur wie Franz Kurowski beziehungsweise Rüdiger Greif dann so ein Werk jetzt hier durchzunehmen, was offensichtlich nicht reaktionär ist, sondern sich sehr positiv und integrativ auch äußert und wertschätzend gegenüber Zuwanderung.
Was wollt ihr eigentlich von mir, hä? Ist euch der Kanake tatsächlich lieber als wir?
Das fragst du noch? Kemal ist ein guter Kerl. Er ist in allem besser als ihr. Und dass er Türke ist, dafür kann er so wenig wie du dafür, dass du Deutscher bist. Die Türken sind ein altes Kulturvolk. Wenn du zugehört hättest, dann wüsstest du es jetzt. Du erbärmlicher Lügner und Dieb.
Und deshalb fände ich es natürlich auch blöd, das jetzt so per se zu verdammen. Andererseits ist es natürlich, muss man ja auch darüber hinaus gucken, dass er wirklich rechte Strukturen immer noch gestärkt hat, auch eben nach und während dieser Zeit und da auch nochmal.
Bis in die Nuller rein sogar, ne? Also der ist 2011 erst gestorben, da gibt's noch, der hat noch bis Anfang der Nuller publiziert, der war ja schon uralt und hat immer noch so Bücher geschrieben, also das muss man sich mal reintun.
Entschuldigung. Eben, nee, genau. Also deshalb muss man jetzt dieses Werk, muss man jetzt singulär wirklich davon freisprechen, dass das irgendwie versteckte Propaganda ist, weil es ist es einfach nicht. Andererseits muss man trotzdem den Typen weiter in Haftung nehmen. Wie es zum Beispiel auch unser Podcast-Kollege Jan Müller macht. Bei dem war ich ja letztens zu Gast und da ging es tatsächlich auch um Ausnahme der Rose und um Rüdiger Greif. Felix, ich spiele es dir nochmal vor.
Da fallen mir ganz viele Sachen ein. Vielleicht ein kleiner Einwurf nochmal zum Hörspiel-Podcast, weil den möchte ich euch Hörerinnen und Hörern auch empfehlen. Das ist natürlich auch immer so ein schöner Blick in die Vergangenheit, aber auch interessant, wie krass diese Hörspiele teilweise waren. Ihr habt ja, glaube ich, auch über diese Funkgerätebande gesprochen, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Der Typ war ja Nazi, der sich das ausgedacht hat. Also da wird's dann ja dann irgendwie auch.
Du meinst Felix Scharlau?
Was?
Liebe?
Nein, Spaß. Nein, Felix Stahl, mit dem mache ich den Podcast. Ja. Und die Funkfüchse sind von Rüdiger Greif.
Funkfüchse, so war es. Entschuldigung, genau.
Ja, da war auch Jan Müller damals überrascht, dass wir uns diesem Thema widmen. Aber ich sage einfach, heiße Eisen, her damit. Wir bei Ausnahme der Rose fassen sie an.
Was hat er bei, das war bei Reflektor, heißt der, ne?
Reflektor Podcast von Jan Müller. Und Jan Müller, nicht wahr, der Bassist von Tokotronic. Felix, das ist eine Musikgruppe. Hör da mal rein, ne? Du wirst staunen. Also ein ganz großes Werk hingelegt. Und der hat, da war ich so ein bisschen, der war so ein bisschen irritiert, dass wir tatsächlich da über diesen Mann sprechen, aber ich finde, es ist durchaus okay, das zu tun, wenn man es differenzieren kann.
In der nächsten These wird Jan Müller Augen machen und Ohren, weil du hast es ja vorhin schon erwähnt, hier, der war ja selber Funker, ne? Da hat irgendwie umgelernt auf Funker und war dann da in Afrika Funker während des Zweiten Weltkrieges. Da habe ich mich gefragt, hat der sich nicht vielleicht da selber reingeschrieben als Vater Jeitz, also als diesen netten Übervater, alleinerziehend, irgendwie so handwerklich, das war hier der Autor auch, ne? Irgendwie so eine handwerkliche Ausbildung, fährt da immer rum und kocht immer für seinen Sohn, ist so total der vertrauensvolle Typ, so ein Übervater, bisschen Peter Lustig mäßig, der hilft ihn auch immer und hat auch dieses Ding mit den Funkgeräten am Start und weiß da alles drüber, fragt man sich natürlich Anfang der 80er, woher weiß er das denn alles? Naja, also ich kann es nicht beweisen, ist letztlich auch egal, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der sich da schon so autofiktional reingeballert hat. Hätte ich auch gemacht vielleicht.
Genau, es gibt ja diesen einen Vater, der auch so als Weltenbummler auftritt, der so ganz betont kosmopolit ist und den Kindern auch immer erzählt von so sehr exotischen Orten. Und das wird erzählt über, Achtung, exotische Speisen vor allem. Also gerade in den 80ern, na, da gab es ja außer Rosenkohl und Erdäpfel noch gar nicht so viel wie heute. Und da wird dann schon, was weiß ich, Litschi-Mousse gemacht und so, also da gibt es tatsächlich so eine weit gereiste Figur und vielleicht hat er sich selber so gesehen. Also vielleicht war er einfach ein totaler Rechter, der sich aber als dieser Edelmann, der überall in der Welt zu Hause ist, dass das für ihn in Einklang zu bringen war. Und deshalb konnte er auch diese zwei Seiten dann bedienen. Felix, also ich hoffe, es hat dir so ein bisschen Lust gemacht auf Geschichte, auf auch mal hinter die Kulissen gucken. Ne, heutzutage so Fake News, ne, alles ist eh egal, aber ich fand das jetzt schon ganz spannend, da mal so ein bisschen faktisch sich fragen, woher kann das gekommen sein und das jetzt auch nicht finit den Leuten präsentieren zu müssen.
Nee, es ist auch letztlich, vielleicht das noch, als Bemerkung von meiner Seite, ist es auch letztlich einfach totaler Alltag leider gewesen damals. Ich kann mich erinnern, wir haben das in dem Podcast schon an x Stellen gehabt. Nie die Frauen, wenn wir mal Autorinnen von Hörspielen hier besprochen hatten, da war das nicht so. Aber die Männer, in der Regel, die Anfang der 80er irgendwie 50, 60 Jahre alt waren, da war immer irgendwas mit Dritten Reich. Bei Erich Kästner jetzt nicht, aber das ist auch erwiesenermaßen einer der wenigen, bei dem das halt eben das Gegenteil war. Aber ich kann mich an so vieles erinnern, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Ich bin sehr geprägt worden von einer Hörspielplatte, die ich früher hatte. Die Glorreichen Sieben heißt das, also nicht die Schwarze Sieben, sondern die Glorreichen Sieben von Alfred Weidenmann. Da weiß ich noch genau, mein Vater hat mir die damals mitgebracht und hat mir die in die Hand gedrückt und gesagt, ist auch ein Nazi-Autor. Ne? Aber das war irgendwie, da wusste er was drüber, das war halt auch so jemand, der hat ganz viele Jugendromane geschrieben, zum Beispiel ein relativ berühmtes Gepäckschein 666, das ist so auch so ein Ding, das ist so Proto-TKKG, eigentlich ganz geil, spielt auf Norderney, da dieses Hörspiel, was ich hatte, ganz, ganz toll, schicke ich dir mal. Und da war das auch schon so, das ist, also wirklich, das überall, da war fast niemand irgendwie, der also man muss ja nicht im Widerstand gewesen sein, aber eine normale Wehrmachtskarriere bei manchen Nachkriegsautoren, da hätte man sich ja schon gefreut, in Anführungszeichen. Ne? Also, aber das ist, da wurde ziemlich vorgelegt auch und teilweise auch danach. Also das finde ich hier ein sehr extremes Beispiel, muss man sagen. Ne, viele haben sich dann ja gemäßigt und dann irgendwas anderes gemacht und vielleicht auch einigermaßen entnazifiziert worden, aber der hier hat es ja durchgezogen ohne Ende. Schon erstaunlich.
Felix, da möchte ich dem jetzt wirklich nicht mehr irgendwas groß hinzufügen. Also ein spannender Exkurs. Aber wir sind ja immer noch bei einem Hörspiel. Da wir sind ja gar nicht der Zeithistorien-Podcast. Wir gehen auch noch mal so ein bisschen rein jetzt hier zu anderen Aspekten.
Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand. Misch dich am besten nicht in Gespräche, die dich nichts angehen.
Mittlerweile ist er mein Intimfeind Fabian Harloff. Er spricht Bohne hier und mir geht's so ein bisschen wie dir, Bohne, Michael. Gut, Bömmel kann ich noch auseinanderhalten, aber welche Rollen die anderen haben, wo keiner eine Brille hat und Karl ist, weiß ich auch nicht so genau. Aber Fabian Harloff, einer der beiden Brüder, du weißt, mit ihm verbindet mich eine Hassliebe, die zu Hass gekippt ist. Denn wir sind Facebook-Freunde und er reagiert einfach nicht auf meine ewigen Nachrichten auf dem Messenger. Das sage ich ja immer wieder, weil mir auch immer wieder auffällt, dass er überall mitspricht. Er war jetzt zuletzt, hatten wir ihn gehabt, glaube ich, bei die fünf Freunde in der Gegenwart. Diese total behämmerte Idee. Und auch jetzt wieder Fabian Harloff. Ne, ich könnte eigentlich alles über ihn sagen. Fabian Harloff, komm hier zur Post, 3 Uhr mittags, keine Messer. Wir regeln das wie Männer.
Der hat halt so viel zu tun. Der kann dir nicht antworten. Vielleicht schickst du mal eine Sprachnachricht.
Ich verstehe nicht, wie er posten kann und sich meine Nachrichten auf dem Messenger nicht ansieht. Wenn irgendjemand Fabian Harloff kennt, sagt ihm, es ist 11:55.
Hast du denn mal geguckt? Ich meine, dass wir überhaupt noch über Facebook reden müssen. Hast du denn mal geguckt, ob er bei Instagram vielleicht ist? Weißt du, dass er da leichter guckt? Oder
ja, was? Ich weiß nicht, wie viel Enttäuschung ihn noch ertragen kann. Ich bin doch eh immer so schlecht drauf.
Sonst schreibe ihn an auf Crew United oder LinkedIn oder sowas. Oder über die Agentur.
Ja, okay, Cupid. So, naja, gut. Also das sind für mich so die Stimmen. Möchtest du da noch jemanden highlighten oder lowlighten, wie ich es jetzt gemacht habe?
Nee, das ist, über die Sprecher haben wir beim letzten Mal ja schon gesprochen und die 3 Fragezeichen haben wir ja auch schon besprochen, dass die drin sind. Das ist irgendwie, wirkt alles total vertraut und sonst passiert da ja auch nicht viel, ne? Also am Schluss tauchen noch so ein paar Polizisten auf, die irgendwie so mitwirken. Das fand ich auch interessant, diese Details über das Beamtensystem. Ne? Das, ja. Da hat der Kollege jetzt, ne, das hat, da war ich schon aus der Schicht raus, jetzt bin ich wieder drin. Nein, das hat schon alles seine Bewandtnis hier. Also ganz seltsam, aber sonst passiert ja nicht viel.
Ja, stimmt. Das Protokoll war schon zur Hälfte geschrieben und da kamen aber die Betroffenen und dann haben wir das Protokoll abgebrochen und deshalb hat dann der Nachfolgende aus der Schicht nicht mehr gesehen, dass die Brosche schon registriert worden war in dem Fund. Das sind auch so, wo man sagt so, oh wow, das ist, du schreibst eine Detektivgeschichte und so, das sind so die Sachen, wo du deine Erklärungen drumrum spinnen musst. So, Felix, dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Trivia. Das müssen wir unbedingt nochmal einbringen.
Oh ja.
Und zwar,
ja,
und zwar tolle gibt Sachen. Es Wörter, die auftauchen, wo man sich fragt so, was hat er gesagt? Zum Beispiel dieses hier.
Fuchs 3 und Fuchs 1. Habe Beobachtungsposten bezogen. Gutes Versteck. Die Stenorette ist einsatzbereit.
Felix, du hast ja oft schon zu mir gesagt, Linus, streichel mal meine Stenorette. Was meinst du denn damit immer?
Ich dachte Jogorette. Stenorette, ja. Ich hab's nicht gekannt. Aber du hast es mir ja schon vorrecherchiert. Es ist ja so eine Art Diktaphon, sagt man das. Also ein altes, also Steno kennt man ja vielleicht noch, ne? Wenn da früher, da muss man nicht gendern, es waren nur Frauen, die Sekretärinnen Steno geschrieben haben. Ne? Da gibt es halt quasi so ein Aufnahmegerät und da kann, was der Chef dann halt reinlabert, auch da muss man nicht gendern, es waren immer Männer. Eben das wird da aufgenommen und kann wieder abgespielt werden. Im Prinzip so ein kleines Notizding halt. Ne? Nur hier ist es ja sehr interessant. Bei der Szene dient ja dazu, das Geräusch eines Peterwagens abzuspielen. Vielleicht kannst du das noch erklären.
Ja, das ist ein Polizeiwagen, Felix.
Peterwagen, genau. Die Sirene soll quasi simulieren, dass da jetzt die Polizei kommt. Und es klappt auch wirklich sehr gut. Also man muss sich vorstellen, diese kleine Stenorette mit einem minimal großen Lautsprecher, halb so groß wie eine Schachtel Zigaretten, macht so ein lautes Sirenengeräusch, dass die beiden Neonazis abhauen, weil sie denken, es ist ein ganz normales Polizeiauto, auch wenn sie es nicht sehen. Das fand ich schon recht erstaunlich.
Ja, ich hatte natürlich auch so Stenorette und hatte dann gleich, ne, ich kannte das Wort nicht, aber man kann es sich so herleiten. Und ich hatte früher selber so ein Diktiergerät mit so Mini-Kassetten. Das hat mein Journo-Ruhm begründet, Felix, hier von Olympus damals. Und war dann aber auch irritiert, weil man ja weiß, wie das dann klingt. Also, dass man damit irgendwie einen Raum draußen im Freien beschallen kann. Das hat mich dann doch auch irritiert. Aber es ist einfach nur, würde ich sagen, eine technische Ungenauigkeit. Man möchte so ein Sense of Wonder drin haben oder so ein Technik-Sense. Und hat es jetzt nicht zu Ende gedacht und denkt, das reicht halt. Ja, Peter Wagen und Stenorette. Wenn ihr demnächst mal unangenehm auffallen wollt in einem Smalltalk, dann versucht doch mal damit zu landen. So, Felix, aber jetzt halt dich fest, wir haben ja vorhin schon Jan Müller gehört. Es ist ja immer so ein bisschen irritierend, aber auch aufregend, wenn plötzlich andere Leute sprechen als die zwei Hosts. Jetzt wird es passieren, dass noch eine Stimme kommt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und zwar gibt es bei den Funkfüchsen ja auch, ich habe es ja die ganze Zeit schon immer mal erwähnt, dass irgendwie Sprache eine größere Rolle hat, eine Literarizität irgendwie mitgeliefert ist, die man da gar nicht erwarten würde. Und die bricht sich nicht nur in dem Erzählerbahn, sondern es gibt ja auch eben den Typen, der immer in Alliterationen spricht. Also wie du sagen würdest, Stabreimen.
Fadendünne Funkfüchse feiern ferne Fiebergegenden, fordern festliche Freizeitmahlzeiten. Kommt rein und herzlich willkommen.
Also wie Fischers Fritze fischt frische Fische. Ja, das ist ein Stabreim. Damit reimte man, weiß ich nicht, bei den Germanen statt dem beliebten Endreim, wie wir ihn heute kennen und lieben. Oder der Binnenreim, wenn man in der Mitte reimt. Ne? Aber einfach mit denselben Anfangsbuchstaben ist auch irgendwie eine Kunstform. Und die taucht hier immer auf. Und ich habe einen sehr guten Freund. Und zwar spielt er bei der Band Karpatenhund, beziehungsweise vor allem Lokas in Love aus Köln. Felix, du kennst ihn auch. Und das ist Björn Sonnenberg.
Ja.
Und ich hatte immer mit ihm mal über die Jahrzehnte so Kommunikationen, wo er immer wieder auf die Funkfüchse eingestiegen ist. Also ohne Not ging es immer wieder bei ihm um die Funkfüchse. Und das hatte ich mir so gemerkt. Und ich dachte, dass er auch dann immer solche Alliterationen benutzt und die so selber ausführt. Und dann habe ich jetzt gesagt so, ey, bitte mach doch mal eine für Ausnahme der Rose. Und die hören wir jetzt.
Regelwidrige Reports rumoren Richtung Frankfurt. Rosenfans rücksichtslos Regenbogenfahnen schwingend registriert. Rüsselsheimer Rektor reitet rechtswidrig rückwärts sitzend Rösser. Ra, 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 rufen Rans, Ron, Rinus und Relix in die Handgurke. Reicht es hiermit?
Das hat er wirklich wahnsinnig toll gemacht, finde ich. Vor allem auch, weil er erklärt vorher, dass er überhaupt nichts mit dieser Kunstform zu tun hat. Das habe ich mir falsch gemerkt. Und dann bin ich in meinen GMX-Account und wollte ihm das Gegenteil nachweisen, weil ich habe meine ganzen Sachen immer nicht gelöscht und habe es aber auch gar nicht gefunden, dass er da jemals so geschrieben hätte. Und bin ihm sehr dankbar, dass er trotzdem diese fiktionale Zuschreibung jetzt einfach mit Leben gefüllt hat.
Lieber Linus, ich kenne die Funkfüchse leider gar nicht, aber ich bin gerne behilflich.
Ja, er ist ja Lyriker als jemand, der auch Songs und Songtexte schreibt und das hat ihm sicherlich geholfen und deshalb also danke Björn und wenn ihr Bock habt auf richtig gute Indie-Mucke, dann hört doch mal was von Lokas in Love.
Oder besucht ihre Konzerte, denn ich weiß zufälligerweise, dass sie, ich glaube, Anfang Dezember einige spielen nach langer Zeit.
Stimmt, das Weihnachtskonzert, das war immer so eine Instanz von Lokas in Love in Köln und so ein bisschen sowas ist jetzt auch wieder dran. Zuletzt hat Steffi Schrank von Lokas in Love eine Soloplatte gemacht, ihre zweite, Schlachtrufe BRD.
Die macht Vorgruppe. Ich glaube, es sind 4 Konzerte. Ich glaube, jetzt können wir sie auch fast vorlesen, aber ich google es am besten selber nochmal. Ist bestimmt falsch.
Genau, also genauso wie ich mich erinnert habe, dass er so gerne Alliterationen benutzt. Aber ich finde, er hat es so schön gemacht, da können wir jetzt hier auch nochmal seine Band highlighten. Zu Recht. So, Felix, es gibt noch etwas, das wolltest du, glaube ich, auflösen. Und zwar kommt es hier.
Oh ja.
Aber offenbar wurde abermals an der Schultasche von Kemal Yurtigür manipuliert. Und zwar hat dieser Junge da, Klaus Harpens, das Claim salzen wollen, wie man wohl im Wildwest-Jargon sagt.
Ja, man fragt sich, was soll das heißen, Claim salzen? Ich habe es hingekriegt über Google, aber nicht auf Anhieb. Wenn man Claim salzen googelt, gibt es einen Eintrag und der bezieht sich auf ein Forum über Hörspiele. Was heißt eigentlich Claim salzen hier? Was besonders witzig ist, weil es ja hier von dem Direx, dem Arschloch, also von Vater Becker, ja, ist glaube ich Vater Becker, das sagt, ne? So arrogant noch, so, ja, sagt, ich glaube, man sagt das auch. Nein, man sagt das scheinbar nicht, weil die ganze Welt hat es noch nie gehört. Da habe ich aber ein bisschen weiter gegoogelt und so ähnlich ist es doch richtig, muss man sagen, nämlich salzen. Also Claim salzen gibt es so nicht, das ist kein feststehender Ausdruck, schon gar nicht im Deutschen, aber das Salzen kennt man. Bei Claim, man muss ein bisschen Umweg gehen. Claim ist ja heutzutage quasi so ein Werbespruch oder sowas. Aber der Ur-Claim kennt man aus dem Wilden Westen. Und zwar bei Goldsuche beispielsweise. Den Claim abstecken heißt quasi, ich habe hier ein Claim, das sind die Bergungsrechte für diesen Bereich hier. Den Claim abstecken heißt, ich mache hier Pfosten rein, dann ist jedem klar, hier suche ich nach Gold und wer hier reinkommt, begeht Gesetzesbruch. So, und dann salzen, das gibt es bei der Mineralexploration. Und zwar ist das die betrügerische Praxis, Erzproben aus einer Mine wertvolle Metalle und Edelsteine, insbesondere Gold oder Diamanten, beizumischen, um den scheinbaren Wert der Lagerstätte zu erhöhen. Und da rasten jetzt zu Hause alle aus, denn das ist doch genau das, du weißt es ja als alter Drei-Fragezeichen-Experte, was in der Silbermine passiert. Die Drei-Fragezeichen und die Silbermine, da geht es genau um dieses Prinzip. Da wird es aber nicht namentlich erwähnt, das Salzen. Das ist wie bei einer Speise, kriegt noch ein bisschen Salz oben drauf. Aber da passiert das. Was schade ist, weil ich habe in der Silbermine, wie du wahrscheinlich auch, alles, was ich über Bergbau weiß, habe ich gelernt. Ich habe einen alten Prospektor getroffen. Ich wusste, dass Gold und Silber in der gleichen Mine vorkommen können, aber auch noch Kupfer. Naja, ich weiß nicht. Also da hat man sehr viel gelernt, das Salzen nicht, aber das ist tatsächlich hier das, was der Typ uns sagen will.
Dann hatte ich das tatsächlich so ein bisschen falsch verstanden. Also ich sage ja immer gerne, wenn ich auf Leute wütend bin, ich werde ihren Acker salzen. Und das macht man ja, um die Ernte von jemandem zu verderben. Aber, und deshalb dachte ich, Claim wäre ja quasi identisch mit Acker, nur halt so ein bisschen amerikanischer. Aber das ist ja dann doch nochmal ein Distinktionsunterschied hier bei dir.
Nee, etwas Wertvolles da reingetan, was da nicht hingehört. Das ist ja auch genau die Entsprechung, um die es in dem Hörspiel geht. Aber sehr um die Ecke und naja,
aber es proved unseren Punkt, dass eben bei den Funkfüchsen dann doch ein bisschen, dass doch ein bisschen mehr vielleicht auch erzählt wird und man auch ein bisschen mehr lernen kann und soll. Man erfährt über das Osmanische Reich hier. Wir haben hier, ich werde mit meiner Stenorette deinen Claim salzen. Also es ist irgendwie sprachlich ein bisschen mehr los. Daran halte ich mich jetzt fest.
Ja, das kannst du auch gerne tun. Soll ich dir nochmal am Schluss, weil wir lernen ja auch immer hier, das ist ja eigentlich das Schönste, ne? Wir präsentieren nicht nur Fakten, also so halbgar, wie wir es halt können, sondern manchmal ist es auch so, wir recherchieren hier was und dann merken wir, das wussten wir noch gar nicht, ne? Also nicht nur so altes Wissen wieder irgendwie so anwerfen, sondern auch mal Neues dazukriegen. Ich wusste zum Beispiel nicht, du vielleicht auch nicht, dass die Funkfüchse tatsächlich in Dortmund spielen. Ist das bekannt? Ich glaube, nein. Ist aber relativ bewiesen. Das ist jetzt keine wilde Theorie, sondern das ist ziemlich klar. Denn unser Autor hier hat sein Leben lang, also außer der Nazi-Zeit, in Dortmund gewohnt, also zumindest in der Nachkriegszeit, glaube ich, relativ konsequent da gewohnt. Und der hat tatsächlich da in seiner Nachbarschaft abgeschrieben. Also alles, was wir bei den Funkhöchsten hier erleben, und das war mir nicht bekannt, ist da tatsächlich real. Also die Papageiensiedlung gibt es in Dortmund, Öspel heißt das wahrscheinlich. Und die sollen da im Bringsitzer Weg wohnen. Es gibt auch ein Schwimmbad, in das die Funkfüchse gehen, nicht in dieser Folge. Das Froschloch, das ist ein Naturfreibad, das gibt es zum Beispiel auch in Dortmund. Das heißt 1:1 so. Also, was ich sagen will, nächsten Sommer, wer noch nichts vorhat und Bock hat,
ach so, nach Bayern zu fahren, schon wieder.
Das Neunauge fangen, dann nach Schottland wegen Loch Ness, auf dem Rückweg oder vielleicht eher auf dem Hinweg, vom Routing her vielleicht leichter, könnte man in Dortmund Pause machen und in der Papageiensiedlung wie die Freaks rumhängen und ein paar Fotos machen. Ne? Nur eine Idee.
Also das würde einen schon auch interessieren, aber man würde wahrscheinlich zu sehr diesen Autor dann wieder aufwerten. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, es gibt ja auch eine Folge sein. Von den Funkfüchsen, die heißt Operation Förderkorb. Also wo dann quasi ne, in die Zeche hinabgefahren wird und so. Also in die Püt, wie wir jungen Leute immer sagen.
Zum Claim-Salzen.
Wahnsinn. Ah, Dortmund finde ich aber auch so wahnsinnig unmagisch, wenn man es jetzt hört. Also das Tolle an der Millionenstadt ist ja auch, dass sie überall und nirgends ist. Und wenn man dann weiß, so, ach Gott, das sind hier unsere Ruhrpott-Heinis, naja. Aber gut, also eine sehr schöne Exkursion, Felix. So, dann könnten wir ja theoretisch endlich in den Feierabend gehen. Aber die Leute kriegen einfach jetzt mal ein bisschen mehr für ihr Geld, was sie uns hoffentlich noch überweisen. Denn wir sind ja nur noch einmal im Monat auf Sendung, da müssen wir es auswalzen. Und deshalb möchte ich nicht verzichten, dich nochmal einem kleinen Wissensquiz zu unterziehen, Felix.
Oh je.
Felix, bist du bereit? Wir freuen uns alle auf das große Quiz. Ich habe es noch ein paar Mal wieder umgestellt und alles und werde es dir jetzt präsentieren.
Geht's um die Nazi-Vergangenheit?
Ja, um deine. Also, Felix, dein Held der Kindheit heißt nicht Bömmel oder gar Rommel, sondern Justus Jonas.
Das Letzte.
Jeder weiß das. Hier und heute musstest du ihn in der ungewohnten Rolle als brutalen Schläger und Rassisten erleben. Man sieht, das hat dir ziemlich zugesetzt. Daher möchte ich dich desensibilisieren, denn du wirst es wissen, Justus Jonas ist Wiederholungstäter. Ich habe es ja zu Anfang gesagt, er ist auch schon einer der Bösewichte bei dem Schatz in der Drachenhöhle. Aber er spielt oft gewaltbereite Jugendliche in TKKG-Folgen. Das hat damit zu tun, dass es dasselbe Label war und dann waren die halt schon da. Und dann wurden die mit kleineren Rollen noch betraut und sind meistens negative gewesen. Und meine Frage an dich, Felix: In welcher Folge von TKKG war Oliver Rohrbeck, der Sprecher von Justus Jonas, nicht zu hören? Ich lese dir jetzt 5 TKKG-Titel vor. Und in einem nur war er nicht dabei. In allen anderen 4 ist Justus Jonas, Oliver Rohrbeck, aktiv gewesen. Ist er okay, nicht dabei bei Feind aus der Vergangenheit? Der böse Geist vom Waisenhaus. Oder er spricht bestimmt nicht mit bei Weißes Gift im Nachtexpress. Oder müssen wir auf ihn verzichten bei Argentinische Entführung. Oder da haben wir ihn bestimmt nicht gehört bei Hilflos in eisiger Nacht. Also ich wollte erst eine Folge nehmen, wo er mitmacht und dann 4, wo er nicht mitmacht. Aber jetzt finde ich es halt viel interessanter zu sagen, wow, er spricht bei all den Dingern mit eigentlich. Feind aus der Vergangenheit, der böse Geist vom Waisenhaus, weißes Gift im Nachtexpress, argentinische Entführung, hilflos in eisiger Nacht. Felix, hast du eine Ahnung? Kannst du so ein bisschen herleiten?
Nein, natürlich nicht. Argentinische Entführung. Über was reden wir denn hier? Folge 270 oder was? Was sind denn das für Folgen? Gibt's doch wahrscheinlich gar nicht.
Argentinische Entführung. Warst du noch nie in Südamerika oder was?
Ich bin ganz normal in den ersten 40 Folgen zu Hause und auch da nicht richtig. Deswegen ist das für mich schwierig. Aber, nee, ich habe wirklich gar keinen... Ich habe gar kein. Ich habe auch bei TKG häufiger das Problem, dass auch da Titel und Geschichte ich manchmal nicht zusammenkriege. Das führt dann dazu, dass ich dann nachts beim Einschlafen dann immer eine Folge anmachen will. Denk, den Titel hast du noch nie gehört. Und dann ist das die Folge, die ich immer anmache, weil ich immer denke, ich habe den Titel noch nie gehört, weil die ja ganz oft nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Naja, du siehst, ich will ablenken und so lange googeln.
Aber du hast doch, aber du bist doch so ein großer Justus Jonas-Fan. Da musst du doch gucken, wo der sonst noch mitgemacht hat. Mein Oliver Rohrbecks Synchron-Genealogie, die kann man doch einfach mal in 2 Jahren durchhören.
Ja, klar. Ich stehe immer vor seinem Haus, schicke ihm Sprachnachrichten. So sehr Fan bin ich. Nee, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich glaube auch da wieder, dass ich es verwechsel. Deswegen ist es vermutlich falsch. Dennoch glaube ich tatsächlich, dass es so eine Figur, wie sie dir jetzt da vorschwebte oder auch mir, nicht gibt in Weißes Gift im Nachtexpress. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht verwechsel ich das auch. Ich sage C.
Und dann hören wir mal, ob der Felix richtig liegt, der alte Justus-Jonas-Experte. Leider nein, das tut mir wirklich leid, Felix. Es ist hilflos in eisiger Nacht.
Kenne ich auch, kann ich aber auch nicht zuordnen.
Ja, es war wirklich, ich hatte es ein bisschen leichter gehabt. Ich könnte dir das Originalquiz nochmal vorlesen, aber nee, jetzt wüsstest du es ja. Da wollte ich die Folge rausfinden, wo er mitspricht, und da wäre die richtige Antwort gewesen, die Nacht des Überfalls. Da weiß ich aber, dass ich das immer mal hier erwähnt habe, wenn es um Oliver Rohrbeck geht. Und dann dachte ich, vielleicht hat der Felix mir sogar zugehört und weiß das dann deshalb. Hättest du das gewusst, die Nacht des Überfalls?
Nee. Nee, ich bin auch ein bisschen eingerostet bei TKKG. Ich wollte tatsächlich das mal wieder, da hätte ich tatsächlich Bock drauf. Folge 1 bis, was weiß ich, 40 oder wo wird's nicht mehr so gut, 50, ging schon noch ein bisschen weiter, ne? So bis 50 kann man hören. Einfach mal chronologisch wieder durchballern.
Da hätte ich
mal
Bock drauf. Vielleicht können wir da live gehen auf YouTube, so 24 Stunden, und da können die Leute dann immer so reinschalten.
Genau, so eine Art Big Brother, und die Leute können über PayPal dann vielleicht, dass man nicht verhungert, mal 3 Euro noch reinschießen.
Das müssten wir natürlich auf Twitch machen, da würde das passen, ja.
Wieder eine Business-Idee, einfach geil.
Ja, womit verdienst du dein Geld? Ich bin ein älterer Mann und höre auf Twitch alte TKKG-Hörspiele und die Leute können mir aus Mitleid Almosen zukommen lassen.
Ja, noch lachen wir, aber so wird das mal werden. Ich streame übrigens auf Twitch. Ah, cool, was für Spiele denn? Nein, Hörspiele.
Ich wäre fast schon so weit, ne? Also, wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt es uns in die Kommis, ob wir nicht mal auf Twitch live gehen, wie wir ein Hörspiel live hören und dann immer so anhalten. Ach, du willst ja immer keine neuen Sachen mit mir machen, Felix. Aber das muss doch noch drin sein. Naja, weißt du schon, was in der nächsten Folge, wann ist die, irgendwann 2025, was du da uns für ein Hörspiel mitbringst?
Ja, die kommt in einem Jahr, genau. Nee, das wird ja so eine Art Dezember-Folge dann. Da überlege ich mir was Schönes noch.
Ah, vielen Dank für diesen Tipp. Finde das raus. Ja, Felix, es hat mir großen Spaß gemacht, jetzt dieses heilige Format, Ausnahme der Rose, mit dir heute mal wieder bespielt zu haben. Ich hoffe, es hat euch auch Freude gemacht. Wir haben alles gegeben. Ihr habt, denke ich, mitbekommen. Dann bis zum nächsten Mal.
Wir sehen uns in Dortmund. Tschüss.
Ausnahme
der Rose.